bekommen. Die erste Frage wie immer, versteht man mich? Ja, also wenn ich zu leise werde oder nicht mehr verständlich ist, bitte sofort einschreiten. Ich weiß nicht, wie weit dieses Mikrofon das überhaupt überträgt. Gut, dann, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und ja, ich wurde jetzt schon vorgestellt. Also mein Name ist Petra Schling. Ich, wie Sie, Herr Böhl schon sagte, bin am BZH tätig als Dozentin. Das heißt, ich unterrichte Studenten aller Couleur und versuche ihnen eben zu erzählen, wie spannend die molekularen Grundlagen vom Leben sind. Was mich aber vielleicht noch viel mehr für diesen Vortrag hier spezialisiert, ist, dass ich absolute Schokoladenliebhaberin bin. Und falls Sie zu dieser Gruppe dazugehören, dann dürfen Sie sich sehr gerne während des Vortrags an den ausliegenden Glücksrationen bedienen. Also die sind dafür gedacht, dass sie heute verschwinden. Es sind auch verschiedene Sorten. Ich hoffe, Sie finden Ihre dabei. Okay, gut. Also das zur Einführung. Natürlich bin ich auch Biochemikerin, das heißt, Sie werden nicht drum herum kommen, auch ein paar Formeln von mir zu sehen und Atome und Molekülnamen. Lehnen Sie sich einfach gemütlich zurück, lassen Sie es geschehen und Sie müssen nicht wie meine Studenten dann in ein paar Wochen eine Klausur darüber schreiben. Also Sie können das einfach genießen. Gut, nur ein kurzer Überblick, was so heute auf Sie zukommt. Wir werden im ersten Teil zusammen so ein bisschen über das Glück selber sprechen. Also ich werde Ihnen die zwei Sorten Glück kurz zeigen, die Sie sicher alle kennen, aber dass wir es uns einfach nochmal ins Gemüt rufen. Dann werde ich Ihnen eben meine zwei Lieblingsmoleküle vorstellen, also ein bisschen harte Biochemie. Und wir werden uns ein bisschen in das Gehirn hineinbegeben, weil da findet das Glücklichsein statt und darüber muss man so ein bisschen ja, ein Gefühl bekommen, sonst verstehen wir nachher die Sache mit der Schokolade nicht. Dann kommen wir natürlich zum Essen, damit hat Schokolade ja nun direkt da was zu tun, und eben zu dem, was die Schokolade so ausmacht. Sie können, wenn Sie in Google Schokolade eingeben und Glück, finden Sie unheimlich viele lustige Sprüche, wie zum Beispiel diesen T-Shirt-Aufdruck, ne, diese Maschine, also der Mensch, der das T-Shirt trägt, wird von Schokolade angetrieben. Und dann ist da zum Beispiel schon wieder so eine chemische Struktur. Das wäre jetzt zum Beispiel das Theobromin, da kommen wir dann auch noch kurz drauf. Die Frage ist eben, ist das wirklich das Theobromin, weswegen Sie da jetzt Ihre Schokolade essen? Und dann wollen wir am Ende wirklich auch nochmal kurz einen Ausblick drauf machen, wie ist es denn, wenn das mit dem Glücklichsein nicht so funktioniert? Also wenn man eben eine Krankheit hat, die mit mangelndem Glück zu tun hat, kann man dann wirklich Schokolade essen und hilft das dann wirklich? Oder ist das wirklich nur für uns Gesunde zuständig? Dann zu den zwei Sorten Glück. Sie kennen die alle, aber einfach nur damit wir es uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Es gibt einmal die Vorfreude. Das ist so eine aktive Freude. Und ich habe einfach mal ein kleines Filmchen aus YouTube geklaut. Sie sehen hier einen Herrn, der durch die Wohnung läuft. Und was Sie nicht sehen, ist, der hält eine Hundeleine in der Hand. Und da sitzt sein Hund. Und jetzt erzählt er dem Hund oder macht eine aufmunternde Bemerkung. Und jetzt weiß der Hund, ja, wir gehen Gassi. Das ist Vorfreude. Also Sie können das hoffentlich alle nachempfinden. Diese Begeisterung, ich komme gleich dazu, ich kriege gleich was, es wird ganz toll. Ne? Sie können sich nicht mehr auf dem Stuhl halten oder der Hund eben nicht mehr im Sitzen halten. Der Hund ist definitiv glücklich, keiner würde mir da widersprechen. Aber es gibt noch eine andere Sorte Glück, die Sie auch kennen. Und das ist so die Zufriedenheit oder Glückseligkeit oder wie Sie es nennen wollen. Da habe ich auch mal ein Hundevideo. Ne? Dieser Hund ist auch glücklich. Definitiv. Aber, ne, was ganz anderes, also der hat gerade überhaupt nichts im Kopf, der will weder Gassi gehen noch Futter kriegen, der lässt es einfach mit sich geschehen und genießt es, da den Bauch gekrault zu kriegen. Also um diese zwei Sorten geht es und das Wichtige ist, dass Sie beide haben und beide genießen können, dass Sie also immer im Abwechsel mal diese Vorfreude haben, diese aktive Freude und dann eben auch mal so richtig sich gehen lassen können und genießen. So, und da kommen wir jetzt zur harten Biochemie. Da gibt es nämlich zwei Moleküle, die Sie dazu kennen sollten. Das eine ist das Dopamin, hier unten. Das ist für diese Vorfreude, für dieses aktive Glück zuständig. Und dann gibt es das Serotonin, das ist für die Zufriedenheit, für das Gelassensein zuständig. Für die, die vielleicht jetzt nicht Chemie studiert haben, eine kurze Erklärung zu diesen komischen Bell-Strukturen hier. Man stellt sich so ganz grob Atome als Kugeln vor. Und diese Kugeln haben in der Mitte einen harten Atomkern, der ist hier nicht dargestellt, den müssen Sie einfach in der Mitte von diesen Kugeln vorstellen, und drumherum so eine etwas weiche, wabbelige Elektronenwolke. Und wenn Atome sich zusammentun zu Molekülen, dann durchdringen sich diese Elektronenwolken und die Elektronen können sozusagen sich um zwei Atomkerne oder vielleicht sogar mehr herumdrehen. Deswegen sehen diese Bälle hier so ein bisschen gedätscht aus, ne? So wie zwei Gummiballons, die man so ein bisschen etwas zusammendrückt. Also das wäre ein Molekül und jede dieser Kugeln ist ein Atom. Und damit man sich das eben so ein bisschen für uns Menschen deutlicher machen kann, hat man diesen verschiedenen Atomen auch verschiedene Farben gegeben. Manche kann man sich noch ganz gut erklären, zum Beispiel Kohlenstoff, ne, das ist ja die Grundbaueinheit für Kohle und Graphit, das ist immer schwarz. Deswegen hat man gesagt, okay, Kohlenstoff, die Buchstaben sind ja vom Englischen, also Carbon ist schwarz. Wasserstoff hat eigentlich gar keine Farbe, deswegen hat man den weiß gelassen. Warum jetzt gerade Sauerstoff rot ist und Stickstoff blau, muss ich passen. Wenn Sie zum Beispiel an diese schönen Bilder von Eisbergen denken, ne, dann haben die ja immer so einen blauen Schimmer. Das ist aber leider nicht Stickstoff, das ist der Sauerstoff, der so blau leuchtet. Also irgendwo ist da ein bisschen was schiefgegangen, aber es hat sich jetzt so eingebürgert, Sauerstoff rot, Stickstoff blau. Was Schönes ist an diesen Modellen, ist, wenn man die in der Hand hat, wenn man so ein dreidimensionelles Modell hat, man kann das drehen, wenden, man kriegt ein Gefühl dafür, wie so ein Molekül aussieht. Nicht so praktisch sind diese Modellformen für die zweidimensionale Darstellung, wie Sie hier schon merken. Sie können nicht wirklich sagen, wie viele Kohlenstoffe verstecken sich denn hier dahinter oder wie viele Wasserstoffe hat denn dieser Stickstoff zum Beispiel noch. Das sind eigentlich schon wichtige Sachen. Deswegen gibt es in der Chemie so eine Art Stenografie für Moleküle, damit man diese Probleme nicht hat und damit man auch nicht ewig malen muss, wenn man jetzt so ein Molekül malt. Und diese Stenografie, da sehen die beiden jetzt so aus. Also Sie sehen schon, von den Kugeln ist gar nichts mehr zu sehen. Man sieht nur noch so geknickte Striche. Sie müssen sich an jedem Knick quasi das Atom vorstellen. Also hier wäre ein Kohlenstoff. Aber Sie sehen schon, den Kohlenstoff hat man einfach komplett weggelassen. Das muss man quasi lernen, dass da eigentlich ein Kohlenstoff hingehört. Und Sie sehen nur die Bindungen, also die Elektronen. Wie viele Elektronen kreisen hier um diese Kohlenstoffe herum? Wasserstoffe ist noch schwieriger. Die lässt man manchmal weg und manchmal nicht. Sie merken, hier ist ein Wasserstoff hingezeichnet, hier wieder nicht. Also das ist wirklich schwierig so für die Erst- und Zweitsemester, bis Sie das mal drin haben, wie man diese Abkürzungen macht, sodass die anderen sie auch verstehen. Aber was Sie jetzt hier schöner sehen als in diesen Kugelmodellen, ist, dass hier zum Beispiel sich zwei Kohlenstoffe dahinter verstecken. Sie hätten es vielleicht geahnt, aber so ganz sicher konnte man sich ja nicht sein. Und was Sie vielleicht auch noch wissen sollten, ist, dass diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Teile von unserem Molekül, also wo nur schwarz und weiß quasi ist, die sind fettig, also die haben mit Wasser nicht viel am Hut, die möchten lieber weg sein vom Wasser. Während hier diese Gruppen, hier diese Aminogruppe heißt die, und diese Hydroxylgruppen, wo OH und NH sitzen, die sind recht wasserliebend, also die kann man im Wasser ganz gut lösen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Moleküle, die ziemlich fettig sind, die haben so einen richtig fettigen Bauch quasi, und die werden nur durch so ganz wenige polare Gruppen noch daran sozusagen im Wasser gehalten. Also das ist eine recht kritische Sache mit der Wasserlöslichkeit von diesen beiden Stoffen. Was Sie vielleicht auch noch wissen sollten, ist, dass die beiden eben eine Aminogruppe genau haben, wie Sie hier sehen, und dass die deswegen zu so einer Großgruppe von Monoaminen zusammengefasst werden. Also wenn Sie mal hören Monoamine, dann sind zum Beispiel Serotonin und Dopamin gemeint. Es gibt noch andere, und die zeichnen sich alle dadurch aus, dass Sie hier eigentlich am Ende nur diese eine Aminogruppe haben. Okay, also Monoamine, darum geht es heute. Und Sie merken sich einfach mal Serotonin, eben der mit diesem Doppelring, also diesem etwas dickeren Bauch, ist das für die Zufriedenheit. Und Dopamin mit nur diesem einen Kringel ist eben für die Vorfreude zuständig. So, jetzt hatte ich ja in meinem Abstract auch mit erwähnt, die sind schon uralt, diese Moleküle. Ja, die gibt es nicht nur, seit wir Menschen Freude empfinden können, sondern die haben sich für was ganz anderes entwickelt. Und zwar müssen wir da unheimlich weit zurückdenken. Ich kann das nicht wirklich, ich habe es einfach mal nur nachgelesen. Sie müssen sich 3,2 Milliarden Jahre in die Vergangenheit denken. Das war die Zeit, die nannte man da Archaikum. Da gab es so die ersten Einzeller, die sich gerade durchgesetzt haben. Es hat vorher wahrscheinlich schon mal immer mal wieder einen Beginn von Leben gegeben, der dann aber wieder aus widrigen Gründen eingegangen ist. Aber die hatten es jetzt gerade geschafft. Also diese Einzeller haben jetzt gerade vorsichtig versucht, unsere Erde zu besiedeln. Und die waren noch relativ knapp bei, ja, also hatten noch recht wenig Energie zur Verfügung. Die haben so Elektronen von organischen Molekülen, vielleicht auf Schwefel übertragen, aber so richtig viel Energie hatten die nicht. Das heißt, die haben ein relativ langsames Leben geführt. Und jetzt ist einer oder zwei, man weiß es natürlich nicht, auf die Idee gekommen, diesen Molekülteil hier, diesen Indolring zu verwenden. Ob sie den selber gemaut haben oder ob der einfach schon rumgeschwommen ist und sie haben ihn nur benutzt, weiß man heute nicht mehr, aber auf jeden Fall sind die auf die Idee gekommen, Mensch, dieser Indolring, der fängt Photonen ein, also Lichtteilchen. Der kann Lichtenergie aufnehmen. Und wenn der dann diese Energie aufgenommen hat, dann ist er kurzfristig in so einem erregten Zustand und diese Energie kann ich tatsächlich abgreifen. Das heißt, diese Organismen haben die Photosynthese entwickelt und die hatten plötzlich eine unendlich höhere Quelle an Energie zur Verfügung und konnten damit natürlich sich dann den anderen gegenüber ziemlich durchsetzen. Klar, sie waren natürlich an die Erdoberfläche gebunden. Sie konnten jetzt nicht in ganz tiefe Gegenden gehen, wo kein Licht mehr hinkam. Die haben aber wahrscheinlich schon damals nicht diesen reinen Symbolring verwendet, also nur diesen fettigen Teil. Auch die mussten das Ding ja irgendwie handeln können. Das musste irgendwie wasserlöslich sein, das musste man anfassen können. Und deswegen haben die wahrscheinlich, genauso wie wir einen Becher auch lieber mit Henkel haben, auch damals schon Henkel dran gemacht. Und dieser typische Henkel, den es heute gibt, wir vermuten, dass er auch damals schon da war, das ist dieser hier, also Kohlenstoff mit einer Aminogruppe und einer Kohlensäure, also eigentlich ein CO2 angehängt. Man nennt jetzt solche Moleküle Aminosäuren. Monoamine waren die ohne diese Carboxylgruppe und Aminosäuren sind die, die beides haben. Und das ist so der ganz klassische Henkel für solche Moleküle. Damit kann man sie zum Beispiel in Proteine einbauen und einfach viel besser positionieren, sodass sie genau richtig dem Licht entgegenstehen. Und dieses Tryptophan, das hat jetzt eben dazu geführt, dass das Leben quasi explodiert ist. Da gab es jetzt eben diese Photosynthese und kurz danach, also 3,2 bis 2,8 Milliarden Jahre her, man kann es halt nicht mehr so genau sagen, hat sich dann auch diese oxygene Photosynthese entwickelt. Das ist die, wo der Sauerstoff dann entsteht, die wir heute kennen. Die Pflanzen, die jetzt eben Sauerstoff produzieren. Und diese haben sich jetzt so weit entwickelt, dass so ungefähr vor 2,5 Milliarden Jahren es die ersten Blaualgen gab, also die Vorgänger von unseren Blaualgen, diese Cyanobakterien. Die haben das so perfektioniert, dass die quasi alles überwuchert haben. Also heute würde man Unkraut dazu sagen, aber damals gab es eben noch keiner, der sich beschweren konnte. Und die haben jetzt massiv Sauerstoff produziert und waren sehr erfolgreich. Aber wo es natürlich so eine Masse an kleinen Einzellern gibt, gibt es auch immer Jäger, die die fressen. Und die gab es damals auch schon. Da gab es so die ersten Eukaryonten, also die, die sich so einen Zellkern geleistet haben. Und die haben Jagd auf solche Cyanobakterien gemacht. Die waren halt massig da, haben gut geschmeckt. Und irgendwann so vor einer Milliarde Jahren muss so ein Event mal schiefgegangen sein. Das heißt, ein Eukaryont hat sich so eine Blaualge geschnappt und wollte die wahrscheinlich verdauen, wie immer. Und irgendwie ist die ihm im Magen liegen geblieben. Das heißt, die hat sich nicht verdauen lassen. Irgendwas ist schiefgegangen. Die ist drin geblieben. Und das heißt jetzt, dass dieser Eukaryont dieses andere Lebewesen in sich drin hatte und die haben sich irgendwie arrangiert. Das heißt, das ist heute noch der Fall. Man nennt diese intrazellulären Blaualgen jetzt Chloroplasten und die Eukaryonten, die sie verschluckt haben, nennt man jetzt Pflanzen. Und wenn Sie rausgucken, sehen Sie, das war eine ziemlich erfolgreiche Geschichte. Also, dass der sich da verschluckt hat sozusagen, hat eine ganz neue Gattung an Lebewesen kreiert und die konnten jetzt auch Photosynthese machen, aber sie hatten eben auch viel mehr Möglichkeiten als jetzt diese reinen Einzeller. Okay, also vor ungefähr einer Milliarde Jahren sind dann diese Pflanzen entstanden. Okay, also, lange Rede, kurzer Sinn, die Photosynthese war es, die diesen Indolring sozusagen so berühmt gemacht hat, beziehungsweise eben eigentlich das Tryptophan. Und selbst heute ist es noch so, dass nur Pflanzen und da auch nur die Chloroplasten in den Pflanzen und eben die Einzeller, nur die können dieses Tryptophan herstellen. Alle anderen müssen das jetzt essen. Und die haben eben diese Photosynthese gemacht und damit gab es jetzt aber, also natürlich eine wahnsinnige Expansion von Leben, aber es hat auch einen Nachteil, es ist Sauerstoff produziert worden. Und Sauerstoff ist so ungefähr das giftigste Zeug, was hier auf der Erde jemals freigesetzt wurde. Der erste Effekt war, damals als die sich entwickelt haben, so vor 2,5 Milliarden Jahren, da war unsere ganze Atmosphäre aus Methan. Methan haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sind so die Abgase der Kühe zum Beispiel. Das ist ein ziemlich gutes Treibhausgas, also das hält die Wärme auf unserem Planeten. Und damals war es eben schön kuschelig warm auf diesem Planeten. Jetzt kommen aber diese Photosynthetiker daher und machen Sauerstoff. Der Sauerstoff reagiert mit dem Methan und macht Kohlendioxid draus. Das heißt, so langsam ist das Methan in der Atmosphäre in Kohlendioxid umgewandelt worden. Jetzt denken Sie, naja gut, Kohlendioxid ist ja auch ein Treibhausgas. Ne? Aber es ist ein viel schlechteres Treibhausgas. Also es hält viel weniger warm. Und deswegen ist die Erde zu der Zeit massiv abgekühlt. Man findet heutzutage noch Gletscherspuren am Äquator aus dieser Zeit. Also die ganze Erde war ein einziger Eisball. Man nennt das Phänomen jetzt Schneeballerde, weil wirklich die Erde vom Weltraum muss ausgesehen haben wie ein einziger Schneeball. Das hat natürlich schon mal die Lebensentwicklung deutlich verlangsamt. Sie können sich vorstellen, wenn alles im Eis ist, da lebt man sehr viel langsamer. Aber es hat nicht das Leben gestoppt. Also die haben sich unter der Eisschicht trotzdem noch weiter vermehrt. Was dann aber richtig schlimm wurde, ist, als der Sauerstoff das Methan nicht mehr gefunden hat, ist er ja als Sauerstoff in der Atmosphäre gewesen. Und da ist dann wohl die größte Naturkatastrophe passiert, die dieser Planet je gesehen hat. Bis zu 90% aller Lebewesen wurden ausgelöscht durch das Gift Sauerstoff. Das heißt jetzt die große Sauerstoffkatastrophe. Also so ein schlimmes Artensterben gab es noch nie auf dieser Welt. Und dieser Sauerstoff, der hat nur die überleben lassen, zum Glück haben es ein paar geschafft, die sich irgendwie gegen diesen Sauerstoff wehren konnten. Und das müssen wir bis heute, weil Sauerstoff ist natürlich immer noch giftig. Und was Sie vielleicht schon mal gehört haben, ist der Begriff Antioxidantien oder antioxidative Enzyme. Da steckt das schon drin. Antioxi. Oxi ist der Sauerstoff und wir sind dagegen. Also wir wollen den nicht. Und die brauchen wir. Also Antioxidantien und antioxidative Enzyme, nur wer die entwickelt hat, und zwar schnell genug, hat überlebt. Und ja, Sie werden schon ahnen, das hier ist ein wahnsinnig gutes Antioxidant. Auch heute noch haben Sie diesen Indolring in sich, zum Beispiel in Form von Melatonin, und das wirkt bei Ihnen nachts als starkes Antioxidant. Und Sie haben auch antioxidative Enzyme und die nehmen auch gerne diesen Indolring, um da schon mal Sauerstoff zu parken. Ne, Sauerstoff ist als Molekül gefährlich, aber wenn er irgendwo dran gehängt ist, ist er gar nicht mehr so schlimm. Und man vermutet, das ist jetzt ein bisschen arg biochemisch, dass Enzyme, die eigentlich diese Carboxylgruppen irgendwo dran gehängt haben, also CO2, hier nochmal als Bällchen, ne, also hier ist der Kohlenstoff mit den zwei Sauerstoffen drumherum, die waren wohl nicht so perfekt. Das heißt, die haben hin und wieder mal einen Kohlendioxid verwechselt mit einem Sauerstoff. Die sehen sich nicht so wahnsinnig, sind nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Und irgendwann haben sie mal aus Versehen so einen Sauerstoff genommen und dran gehängt an zum Beispiel diesen Tryptophan. Also daraus haben sich dann wohl Hydroxylasen entwickelt, also die Lebewesen, die gemerkt haben, oh, dieses Enzym kann das, die haben natürlich eine bessere Überlebenschance gehabt und dieses Enzym hat sich dann sozusagen perfektioniert und es gibt jetzt einige Enzyme, die wirklich mit diesem molekularen Sauerstoff arbeiten können. Und das hat natürlich dann lokal den Sauerstoffdruck ein bisschen gesenkt und hat eben ermöglicht, dass diese Lebewesen überlebt haben. Und was dann auch noch passiert ist, man vermutet, dass diese Carboxylasen auch die umgekehrte Reaktion natürlich machen konnten, also statt CO2 irgendwo anhängen, konnten sie es auch wegnehmen. Das heißt, die wurden auch als Decarboxylasen aktiv oder haben sich als solche spezialisiert und schon haben sie ihr Serotonin gebildet. Das heißt, schon damals, vor irgendwo 2,5 Milliarden Jahren, ist Serotonin einfach so als Nebenprodukt entstanden, weil Tryptophan brauchten sie, Sauerstoff mussten sie loswerden und diese Decarboxylasen haben halt irgendwie unspezifisch alles dekarboxyliert. Aber das heißt auch, dass man das als Signal nutzen konnte. Da, wo Licht ist, also wo Sauerstoff passiert ist und wo man eben Sauerstoff loswerden musste, da ist auch irgendwie Serotonin immer gewesen. Und deswegen vermutet man, dass die sehr früh schon entdeckt haben, dass es sinnvoll ist, diesen Serotoninspiegel zu messen. Also irgendwann haben sich dann auch sogenannte Rezeptoren entwickelt. Das sind große Moleküle, die einfach, wenn sie etwas spüren, ein Signal ausschütten. Und diese Rezeptoren müssen sich schon um die Zeit entwickelt haben, weil die gibt es in jedem Lebewesen, was sie angucken. Also nicht vielleicht in jedem Einzeller, aber in allen vielzelligen Organismen. Zum Beispiel natürlich in den Pflanzen, da kann man heutzutage zum Beispiel sehen, dass Serotonin und ganz ähnliche Moleküle dafür sorgen, dass die Pflanzen ihre Blätter zum Licht ausrichten. Die sind ja nicht absolut starr, die bewegen sich ja den Tag über und gucken immer, wo ist die Sonne. Und das machen sie zum Beispiel mit dem Serotonin. Oder auch das Wurzelwachstum, das wird von solchen indolhaltigen Molekülen angeregt. Also ganz grundlegende Funktionen wie Wachstum und Zelldifferenzierung werden alle vom Serotonin kontrolliert und schon zu sehr frühen Zeiten. Natürlich haben Pflanzen, das können Sie jetzt vielleicht in der Tafel nicht lesen, aber auch Serotoninrezeptoren, also können das auch spüren. Wir als Nicht-Pflanzen, also wir können ja kein Tryptophan herstellen, müssen es aber essen. Und das scheinen wir auch schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit zu tun. Weil wenn man jetzt die verschiedenen Tiere anguckt, dann finden wir das Serotonin zum Beispiel schon in Schwämmen. Das sind wirklich ganz einfache Tiere, die haben nur zwei verschiedene Zelltypen und trotzdem haben die schon Serotonin und nutzen das. Noch interessanter wird es natürlich für die Forscher, wenn es ein richtiges Nervensystem gibt. Da ist zum Beispiel ein beliebtes Tierchen, diese kleinen Wasserpolypen hier, diese Hydren. Die haben ein ganz einfaches Nervensystem und die haben schon sensorische Zellen in ihrer Haut, wenn man das Haut nennen darf. Die können zum Beispiel merken, wenn da irgendwie ein Bakterium vorbeischwimmt oder zufällig da hängen bleibt. Bakterien sind deren Lieblingsspeise. Das heißt, wenn da ein Bakterium hängen bleibt, dann schütten diese Zellen Serotonin aus Richtung Nervensystem und das Nervensystem sorgt dafür, dass die Greifärmchen dann in die richtige Richtung gehen. Also auch das wird schon Serotonin gesteuert. Und dann geht es natürlich weiter mit den Schnecken. Das sind schon relativ intelligente Lebewesen, würde ich mal sagen. Die haben schon ein richtig ausgeklügeltes Nervensystem. Und die haben in ihren Ganglien, also die haben quasi mehrere Gehirne in ihrem Körper, immer so ein richtig dickes Serotonin-Neuron sitzen. Das kontrolliert die ganzen anderen Ganglienzellen. Also deswegen hier dieser Bully-Approach. Ne? Also das Serotonin sitzt da und das kontrolliert, was die restlichen machen dürfen. Also zum Beispiel, ob die Schnecke jetzt was abraspelt oder ob sie sich lieber zurückzieht. Das sind solche Sachen, die das Serotonin dann kontrolliert. Und dann geht es natürlich weiter mit den Säugetieren, Maus und uns. So richtig geändert hat sich das nicht. Natürlich haben wir ein bisschen mehr Neurone. Ne? Statt der 100 bei der Schnecke hat die Maus 25.000, hier 250.000 von diesen serotonergen Neuronen. Aber die hocken immer noch so in einem Bündel zusammen, ne? Und dann gehen diese ganzen Verästelungen über das ganze Gehirn hinweg. Das ist hier mal so ein bisschen grafisch dargestellt. Also hier sitzen alle Neuronen und das kontrollieren sie dann. Das ist der Rest von ihrem Gehirn. Okay, jetzt also ein kleiner Blick in Ihr Gehirn. Keine Sorge, ich erkläre es kurz. Das soll sozusagen ein Gehirn sein, ohne natürlich den Schädel und die Haare und alles. Hier müssen Sie sich Ihre Augen vorstellen, also das wäre vorne. Hier würde sozusagen das Rückenmark, also Ihre Wirbelsäule, weitergehen. Also das ist quasi der Nacken hier hinten. Da kommen die ganzen Informationen quasi aus der Peripherie an. Und dieser erste Hirnbereich, den nennt man Hirnstamm. Das ist so das urtümlichste und älteste Gehirnstück, was wir haben. Dann gibt es dahinter, quasi hier oben im Nacken, das sogenannte Kleinhirn. Das hat vor allem was mit Bewegungsabläufen zu tun, deswegen brauchen wir das jetzt heute erstmal nicht weiter beachten. Dann haben wir in der Mitte von Ihrem Gehirn, also wirklich von allen Seiten kommt man da eigentlich gar nicht gut dran, das sogenannte Zwischenhirn. Das ist ein sehr interessanter Bereich mit unheimlich vielen verschiedenen Neuronengruppen, die noch lange nicht alle gefunden sind. Und darüber sozusagen als große Kuppel das Großhirn. Und in dem Großhirn, da steckt irgendwo ihr Bewusstsein drin. Das ist ja das, was man noch lange nicht verstanden hat, warum wir überhaupt ein Bewusstsein haben und wie das zustande kommt. Das steckt aber irgendwo in dieser Großhirnrinde drin. Aber nur damit Sie nicht zu begeistert sind von diesem Bewusstsein, Sie kriegen ungefähr 50 Millionen Bits pro Sekunde an Informationen in Ihr Gehirn rein, von Ihren Augen, Ihren Ohren, Ihrem ganzen Körper, der da alles meldet. Und die müssen verarbeitet werden. Das heißt, diese Bereiche hier, die haben eine Bandbreite von eben 50 Millionen Bit pro Sekunde. Ihr Bewusstsein kann nur weniger als 100 Bit pro Sekunde verarbeiten. Das heißt, Sie können mit Ihrem Bewusstsein immer nur einen ganz kleinen Teil sich rauspicken, also quasi Ihren Scheinwerfer auf diesen Teil richten, und damit können Sie dann gerade was anfangen, bewusst. Der Rest muss unbewusst laufen. Also Sie können gar nicht die Illusion haben, mit Ihrem Bewusstsein Ihr komplettes Leben zu kontrollieren. Das geht nicht. Sie müssen es laufen lassen und können dann immer mal wieder irgendwo ein Veto einlegen, wenn Sie gerade finden, dass das jetzt nicht richtig läuft. Aber es ist halt wahnsinnig anstrengend, wenn Sie alles versuchen, bewusst zu kontrollieren, weil Sie eben nur diese sehr beschränkte Kapazität haben. Okay, deswegen werden wir uns heute hauptsächlich mit dem Unbewussten beschäftigen, weil das ist eigentlich viel spannender. Jetzt gucken wir mal, wo sitzen denn Serotonin und Dopamin? Das waren ja die beiden Moleküle, die uns das Glück verschaffen. Und die sitzen logischerweise, ich habe ja gesagt, dass es sehr alte Moleküle sind, auch im Hirnstamm, also dem urtümlichsten Bereich unseres Gehirns. Wie gesagt, das hat schon eine Schnecke, ne? Und die hat noch nicht mal einen Hirnstamm. Okay, also hier haben wir einmal das Serotonin, das sitzt in diesen sogenannten Raphe-Kernen. Raphe ist griechisch, steht für Naht. Das ist genau an der Stelle, wo Ihre beiden Hirnhälften aufeinandertreffen. Da sitzen diese Raphe-Kerne so wie eine Perlenkette aufgeschnürt und die haben unterschiedliche Projektionsgebiete. Das, was uns heute besonders interessiert, sind diese dorsalen Raphe-Kerne. Dorsal heißt immer Richtung Rücken gewandt. Gut, also um die geht's. Da sind die Neuronen mit ihrem Serotonin. Dopamin sitzt ganz in der Nähe, also einmal hier in dieser Substantia nigra, die ist gerade so oberhalb vom Hirnstamm, so gerade noch im Zwischenhirn. Die ist interessant für Leute, oder was heißt interessant, das ist der Bereich, der Bewegungen initiiert. Also wenn Sie sozusagen entschließen, jetzt zuzugreifen, dass Ihre Hand auch wirklich sich bewegt, dafür ist diese Substantia nigra zuständig. Das ist der Bereich, der leider bei Patienten mit Parkinson zugrunde geht. Deswegen haben die kein Problem, eine Bewegung auszuführen, aber sie zu beginnen ist halt so wahnsinnig schwierig, weil diese kleine Gruppe an Neuronen da stirbt. Aber es hat eben wieder was mit Bewegung zu tun, deswegen lassen wir das heute mal weg. Was uns interessiert, ist dieses ventrale Tegmentum. Ventral heißt halt wieder bauchseits gelegen und Tegmentum heißt einfach nur Decke oder Deckel. Das ist eben, weil das wie ein Deckel hier auf diesem Hirnstamm drauf liegt, dieser Bereich. Also die Anatomen sind da immer sehr plastisch und stellen sich halt irgendein Haushaltsgerät vor und das benennen sie dann danach. Leider halt immer auf Griechisch oder Lateinisch, aber Sie können es ja denken. Okay, das sind also die Bereiche im Hirnstamm. Jetzt kommen wir in das Zwischenhirn und da werde ich nicht alle Bereiche erwähnen, die da interessant sind, nur ein paar wichtige, damit wir einfach so ein Prinzip haben. Da ist zum Beispiel dieser Nucleus accumbens, der sitzt hier so am äußeren Rand. Der ist dafür zuständig, dass Sie Vorfreude empfinden können. Also der leuchtet quasi auf, wenn Sie sich freuen. Dann haben wir den Hypothalamus, da komme ich nachher dazu, die Amygdala und hier unsere laterale Habemula. Also wir haben hier den Nucleus accumbens, der eben sagt, okay, super, das war toll, was du da gerade gemacht hast, mach es bitte sofort nochmal. Ne? Also der spornt uns an, etwas zu tun. Diese laterale Habenula, die ist viel kleiner, als ich sie da eingezeichnet habe. Das ist quasi nur so ein winziger Zellhaufen an einem Stiel, der irgendwo zu ihrer Zirbeldrüse führt. Man hat lange gedacht, das ist einfach nur dieser Stiel zur Zirbeldrüse. Dann haben wir festgestellt, doch, der ist ganz wichtig. Der leuchtet nämlich immer dann auf, wenn das, was Sie erwarten, was Sie machen wollen, nicht eintritt. Das ist sozusagen Ihr Zentrum für die Enttäuschung. Ne? Also zum Beispiel stellen Sie sich nochmal diesen Hund vor von eben, ja, der da sieht, dass sein Herrchen mit ihm Gassi geht, der da rumspringt und dann kriegt das Herrchen einen Anruf, geht ins Büro zurück und ist weg. Ja, das ist dann, wenn die laterale Habemula aufleuchtet und der Hund dann etwas enttäuscht in der Ecke sitzt. Also das meldet sozusagen, wenn es nicht passt, ne? Wenn Erwartungen mit Tatsächlichem nicht zusammenpassen. Dann haben Sie hier eben die Amygdala, die ist prinzipiell dafür zuständig, irgendwelchen Sinneseindrücken, die Sie bekommen, eine Emotion aufzusetzen. Das muss nicht immer eine schlechte Emotion sein, aber wir werden nachher sehen, wir waren auch mal sehr gejagt. Das heißt, wir mussten auch mal wirklich aufpassen, dass uns nichts Schlechtes passiert. Das heißt, meistens sind es doch schlechte Emotionen, die dazu kommen. Der Klassiker wäre zum Beispiel, Sie sehen unverhofft eine Schlange. Also Ihre Augen nehmen eine Schlange mit oder Ihr Gehör hört dieses Rauschen am Boden. Sie werden sofort instinktiv erstmal in der Angststarre stehen bleiben und sich erstmal nicht mehr rühren. Das ist Ihre Amygdala, die einfach in der Evolution gelernt hat, Schlange nicht gut. Ja? Nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben. Da kommen wir nachher zu und dann haben wir noch den Hypothalamus. Der ist dafür da, dass wir, der soll sozusagen entscheiden, essen oder nicht essen. Dafür ist der gut. Also der ist die Instanz, die letztlich kontrolliert, ob Sie jetzt zum Beispiel zu dieser Schokolade hier greifen oder sie einfach liegen lassen. Das ist Ihr Hypothalamus, der das entscheidet. Dann kommen wir noch zum Großhirn. Auch da werde ich nur wenige Bereiche rausnehmen. Zum Beispiel hier quasi direkt über den Augen, ne? Der Bereich hier vorne, den nennt man präfrontalen Kortex, also der Rindenbereich, der vorne ist auf gut Deutsch. Und da ist ein Bereich, der hat jetzt wieder was mit unserer Amygdala zu tun. Der sagt sozusagen, okay, Amygdala, ich habe es verstanden, da ist eine Schlange, ja, ich stehe jetzt hier ganz starr. Aber guck doch mal, da ist eine Plexiglasscheibe zwischen dir und der Schlange. Du bist im Zoo, das ist okay, ja, du kannst dich jetzt wieder bewegen. Das ist ihr frontaler Kortex zum Beispiel. Ne? Also der moderiert so ein bisschen diese absolut emotionale Haltung und sagt, okay, denk doch mal drüber nach, ist nicht so schlimm. Dann haben wir hier den sogenannten Gyrus cinguli. Gyrus ist so ähnlich wie Wurst, ne? Also wir haben hier so eine Wurst in dem Gehirn liegen und die hat natürlich auch viele Bereiche. Uns interessieren nur die beiden vorderen. Einmal der ventrale vordere Teil und der dorsale vordere Teil, also bauchseitig und rückenseitig. Und der ventrale Teil hier, den habe ich auch mal grün gemalt, weil der immer dann aufleuchtet, wenn Sie sozusagen Ihre Komfortzone erreicht haben. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben irgendwas tun wollen, Sie haben eine schwere Rechenaufgabe aufbekommen und Sie haben es endlich geschafft. Ja, die Lösung ist da, es stimmt alles, dann leuchtet der auf. Also Sie haben eine Tat, die Sie sozusagen vorhatten, die auch anstrengend war, geschafft, alles ist gut, das meldet jetzt dieser ventrale Bereich. Umgekehrt, oder nicht umgekehrt, aber eine ganz andere Bedeutung hat der dorsale Teil, der meldet Ihnen, wenn irgendwas nicht so stimmt. Ja, also zum Beispiel, Sie gehen in die Bank, und Ihre Bankangestellter sagt Ihnen, ich habe hier ein ganz tolles Produkt, Sie kriegen garantiert 5% Zinsen. Stellen Sie sich das mal vor, heutzutage garantiere ich Ihnen. Ja, dann sollte hoffentlich dieser Teil bei Ihnen aktiv werden und sagen, das kann nicht so ganz stimmen, lesen wir doch mal lieber das Kleingedruckte. Ja, also das ist der Teil, das heißt, ich habe ihn jetzt zwar rot gemacht, weil er uns natürlich den Spaß verdirbt. Ne? Sie haben sich natürlich riesig gefreut über diese 5% Zinsen und der verdirbt Ihnen das jetzt und sagt, nee, da kann was nicht stimmen. Ne, früher war das wahrscheinlich eher die luftige Wiese mit dem Jagdtier, was Sie erbeuten wollen und alles ist toll. Und dann sehen sie irgendwie so einen Schwanz und denken sich, na, vielleicht liegt da doch ein Löwe im Gras. Ne? Dann hat der natürlich auch angesprungen. Also das ist auch schon eine alte Funktion. Okay, also ich habe jetzt einfach mal ein paar Bereiche grün und rot gemacht. Die roten sind sozusagen die Spaßverderber, die uns eher in Angst und Schrecken versetzen oder eben einfach eine Vorsichtsfunktion haben. Und die grünen sind die, die eben für die Freude dann zuständig sind. So, da haben wir sie jetzt nochmal alle auf einem Haufen. Jetzt kommen wir zu unserer eigentlichen, ne, zur Freude. Was passiert denn da jetzt? Und da müssen Sie sich vorstellen, dass all diese Bereiche über sogenannte Rückkopplungsschleifen miteinander verbunden sind. Also die reden alle miteinander. Und ich greife jetzt nur mal eine als Beispiel raus, nämlich die zwischen dem Tegmentum, also da, wo die dopaminergen Neurone sitzen, und dem Nucleus accumbens, der eben für diese Vorfreude zuständig ist. Und dazu müssen wir jetzt leider noch mal ein paar Moleküle angucken, und zwar die Rezeptoren, die das Dopamin binden und dann dieses Signal sozusagen an das nächste Nerv, an den nächsten Nerv weitergeben. Und da gibt es ein paar mehr Rezeptoren, aber eigentlich kann man die alle in schönen zwei Gruppen einteilen. Da gibt es diese Gruppe Dopaminrezeptor 1, die melden, wenn sie denn Dopamin gebunden haben, dass das Neuron aktiv werden soll, also ein stimulatorischer Weg. Das heißt, das Neuron soll jetzt feuern. Aber sie sind unheimlich schlecht in diesem Binden. Das heißt, die merken erst, dass da Dopamin ist, wenn es schon wirklich in riesigen Mengen um sie herum liegt. Also wir brauchen richtig große Mengen Dopamin. Dann kriegen die das erst mit und dann sagen sie ihrem Neuron, komm jetzt Feuer mal. Ganz anders, diese D2-Rezeptoren, die haben ein inhibitorisches Signal. Das heißt, wenn die Dopamin binden, dann geht das Neuron sozusagen in die Hab-8-Haltung und macht gar nichts mehr. Aber die sind auch viel empfindlicher. Das heißt, die merken schon ganz kleine Mengen an Dopamin und machen dann eben, dass das nächste Neuron einfach gar nichts mehr sagt. So, wenn wir das jetzt wissen, dann gucken wir uns jetzt wieder diese beiden Teile an. Also hier unser Tegmentum, da wo die Neurone liegen mit ihren Zellkernen. Das ist deswegen so wichtig, weil da wird entschieden, ob dieses Dopamin ausgeschüttet werden soll oder nicht. Das wird hier in diesem Bereich entschieden. Wenn die Entscheidung getroffen ist, ja, schütte mal aus, dann geht das Signal hier rüber in den Nucleus accumbens und da wird dann erst das Dopamin rausgeschüttet. Im Nucleus accumbens gibt es natürlich wieder Neurone, die das dann abfassen. Und die haben hier jetzt GABA drin stehen, das ist ein Neurotransmitter, der ganz wichtig ist, das ist der hauptinhibitorische Neurotransmitter. Das heißt, ganz egal, was für ein Rezeptor da auf der anderen Seite ist, die hemmen immer das nächste Neuron. Gut, also jetzt stellen wir uns also vor, wir haben hier diese beiden Neurone, die ziehen dann aber in dieser Rückkopplung wieder zurück. Wir haben ja gesagt, das ist eine Schleife. Und da gehen sie aber nicht direkt auf das dopaminerge Neuron, sondern auf so ein kleines Interneuron. Die sind auch ganz wichtig, die schieben sich immer so dazwischen, zwischen die Hauptneurone. Und die sind eigentlich immer GABAerg, also sprich, die haben immer diesen inhibitorischen Charakter. Okay, jetzt haben wir also alle Komponenten, jetzt kann es losgehen. Also stellen Sie sich mal vor, Ihr ventrales Tegmentum ist nicht so wirklich aktiv. Ja, die Neurone pfeifen so ein bisschen gelangweilt vor sich hin. Und schütten immer so kleine Puffs hier, so einmal pro Sekunde, vielleicht mal zweimal pro Sekunde, so ein ganz klein bisschen Dopamin da oben aus. Das ist so der Leerlauf sozusagen. Das reicht nicht, um diese D1-Rezeptoren zu aktivieren, aber das spüren schon diese D2-Rezeptoren. Diese Zellen haben diese D2-Rezeptoren und die werden jetzt eben gehemmt. Wir haben gesagt, das ist ein inhibitorischer Rezeptor. Das heißt, dieses Neuron schüttet hier eigentlich ja GABA aus und hemmt. Jetzt ist es aber selber gehemmt, also kein GABA. Heißt, dieses Neuron hier wird nicht mehr gehemmt, ist enthemmt und damit hemmt es jetzt unser dopaminerges Neuron. Ich weiß, das ist schon ziemlich kombinatorisch und man muss da schon ziemlich durchdenken, aber letztlich heißt das, wenn hier ein bisschen Dopamin ausgeschüttet wird, ist das ein negativer Feedback-Loop und dann wird es noch weniger. Also wir haben wenig macht noch weniger, also negative Rückkopplung. Anders ist es, wenn Sie jetzt zum Beispiel wie der Hund, also sehen, Herrchen will mit mir Gassi gehen und so richtig anfangen, sich zu freuen. Dann fangen diese dopaminergen Neurone an, wie verrückt, so richtig Salven an Freudenfeuer loszuschicken. Das heißt, hier oben kommen richtig riesige Mengen an Dopamin raus und das kriegen jetzt natürlich auch diese D1-Rezeptoren mit. Die sind zwar nicht so ganz so schnell vom KP, aber das kriegen sie jetzt mit und die werden jetzt auch aktiviert. Und das sind ja Aktivierende. Das heißt, jetzt werden diese Neurone aktiv, schütten hier ihren inhibitorischen Botenstoff aus, hemmen damit das Interneuron. Das hemmt jetzt nicht mehr unser dopaminerges Neuron und das ist noch aktiver. Das heißt, jetzt haben wir einen positiven Feedback-Loop. Also einmal aktiviert heißt immer mehr aktiviert, immer mehr aktiviert, immer mehr aktiviert. Es geht also richtig exponentiell dann nach oben mit dem Dopamin. Und das können Sie sich jetzt vorstellen wie einen ganz klassischen Kippschalter. Ne? Heutzutage hat man die kaum noch, aber Sie kennen ja vielleicht dieses Licht an, Licht aus, Kippschalter. Das ist das. Entweder aus oder an. Ne? Also das wäre jetzt sozusagen die An-Schaltstelle, diese Go, mach es, toll, freudig. Und das wäre die Ausschaltung. Und dazwischen gibt es eigentlich nichts. Der Schalter kippt entweder komplett in die An- oder komplett in die Ausschaltung. Also das ist eine Möglichkeit, wie man so auf biochemischen Schalter kreieren kann. Und Sie merken schon, da ist ein ziemlicher Widerstand. Also Sie können den Schalter nicht so einfach klick-klack, sondern da müssen Sie schon ganz schön drücken, um ihn von der einen in die andere Position zu bringen. Weil eben einmal Hemmung, immer Hemmung und einmal aktiv, immer aktiv. Natürlich können Sie ihn umkippen, aber es braucht schon ein bisschen Druck auf der Seite. Okay, also hier haben wir unsere Schleife und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind eben in dieser An-Position, ja, also der Hund hüpft da gerade und freut sich ganz doll. In so einer Situation wird Dopamin auch ausgeschüttet in anderen Hirnbereichen und hemmt diese. Diese ganzen, die einem den Spaß verderben, also zum Beispiel der Zweifel wird gehemmt, die Enttäuschung wird gehemmt, die Angst wird gehemmt. Das heißt einfach, dass wenn Sie in so einer Position sind, wie der Hund, der da rumspringt, dann kann Ihnen alles andere egal sein. Sie sind also richtig risikofreudig, Sie gehen was ein und die ganzen Nörgler können Ihnen egal sein. Wie kommen Sie dazu, den anzuschalten? Natürlicherweise gibt es drei Stimuli. Essen, Sex und eine interessante Umgebung. Wobei sich natürlich unter interessanter Umgebung sehr viel verbirgt. Ja, die ersten beiden, denke ich, können Sie sich was darunter vorstellen. Unter interessant, ich hoffe es. Unter interessanter Umgebung, da verbirgt sich viel. Ne? Für Sie zum Beispiel ein Urlaub, auf den Sie sich freuen. Oder neue Leute kennenlernen, irgendwie mit Freunden was spielen, ein Kinobesuch. Ja, das würde alles unter dieses interessante Umgebung fallen. Aber trotzdem, diese drei Hauptsachen, die machen den Schalter auf an. Und in so einer Situation, wie gesagt, sind Sie ein bisschen sorgloser und ein bisschen naiver, kann man sagen. Gut, das ist also Ihr Dopamin-Freude, die Vorfreude. Jetzt ist es so, dass wenn natürlich irgendeiner von diesen Spaßverderbern zu stark aktiv wird, ne, dann sollte das natürlich auch dazu führen, dass der Schalter wieder umkippt. Also wenn Sie zu starke Zweifel haben, zum Beispiel an diesen 5%, dann kippt der Schalter doch wieder auf nicht mehr so fröhlich hin. Oder wenn eben der Hund dann doch nicht Gassi gehen darf. Das wird eine Weile dauern, bis er das merkt, aber irgendwann wird der Schalter umkappen und dann wird er eben betröppelt in der Ecke sitzen und nicht mehr so fröhlich rumspringen. Und auch natürlich, wenn Sie einen riesen Schreck kriegen, ne, das kann alles Mögliche sein, aber wenn der Schreck groß genug ist, auch dann kommen Sie natürlich doch wieder raus aus dieser D1-Schleife. So, wenn Sie allerdings Ihre Enttäuschung hier aktiviert haben, dann ist es so, dass die auch gleichzeitig nicht nur das Dopamin hemmt, sondern auch das Serotonin hemmt. Also das, was wir für die Zufriedenheit und diese Glückseligkeit verantwortlich machen. Ist ja auch logisch, wenn Sie enttäuscht sind, sind Sie weder vor Vollfreude noch zufrieden, ja, dann sind Sie einfach unglücklich. So, jetzt bleiben wir aber mal bei der positiven Spaltung, das heißt, Sie haben diese D1-Schleife aktiviert, Sie sind eben glücklich und die, haben wir ja gesagt, hemmt auch diese laterale Habenula. Das heißt, die hemmt jetzt nicht mehr unsere Serotoninausschüttung. Das heißt, wenn Sie in dieser Vorfreude drin sind, kommt auch schon so ein bisschen das Serotonin-Signal durch. Das war vorher gehemmt und jetzt fängt es so langsam an, dass Sie auch so ein bisschen zufriedener werden. Richtig ist es aber erst an, wenn Sie eben erreicht haben, was Sie wollten mit dieser Vorfreude. Wenn Sie eben in Urlaub fahren können oder eben das Stück Schokolade da gegessen haben. Dann erfährt das hier eben Ihr Cortex und der meldet dann zurück, jetzt kannst du so richtig loslegen und aktiv werden. Und der wiederum hemmt dann auch alle Spaßverderber. Ne? Also auch da sind Sie nicht unbedingt ängstlich, wenn Sie haben den Hund ja gesehen. Ne? Normalerweise wird so ein Hund nicht gerne einfach so im Wasserbassin liegen, aber in der Situation hat er sich gefreut und wusste, dass ihm da nichts passiert. Und die hemmen dann eben auch wieder die Angst. Aber was eben die Serotonin-Neuronen auch hemmen, ist ihre Dopaminschleife. Ne? Es macht ja keinen Sinn, so rumzuhüpfen, wenn Sie sich entspannen wollen. Ne? Also muss auch im Prinzip dieser Zyklus hier gehemmt werden, Ihr Schalter klappt wieder um auf diese Nicht-Aktiv-Sein-Schaltung, aber Sie sind trotzdem glücklich, nur jetzt eben Serotonin-glücklich, also zufrieden, glückselig, Sie können einfach auf dem Sofa liegen und müssen an nichts denken. Das ist dieses Serotonin. Gut, ich könnte Ihnen jetzt auch so eine Rückkopplungsschleife vom Serotonin zeigen. Ich habe da ziemlich lang dran gebastelt und habe sie dann doch wieder verfallen lassen. Erstens habe ich sie selber nicht verstanden, das ist immer schon mal ganz schlecht, wenn man es erklären möchte. Und zweitens versteht sie auch kein anderer auf dieser Welt. Das kann ich Ihnen nach vielen Reviews und so weiter sagen. Der Grund liegt daran, wir hatten beim Dopamin 2 Rezeptoren und 3 Zelltypen und es war schon schwierig. Hier haben wir mindestens 14, ja, die Zahl geht jedes Jahr nach oben, verschiedene Rezeptoren, die alle irgendwie was anderes machen. Das ist schon mal schwierig. Die sitzen auch nicht jeder brav auf einer Zelle getrennt, sondern die sind verschiedene Rezeptoren auf einer Zelle. Das heißt, auch da ist wieder schwierig zu sagen, wie reagiert denn jetzt die Zelle? Und was noch viel schlimmer ist, deren Verhältnis ändert sich ständig. Das heißt, wenn Sie dieser Zelle viel Serotonin geben, dann baut die den einen Rezeptor ab, den anderen auf und reagiert plötzlich völlig anders auf das Serotonin als vorher. Und diese Kombinatorik, die übersteigt noch alles, was wir in der Forschung jemals irgendwie begreifen konnten. Deswegen sind die meisten Forscher jetzt wieder zurückgegangen auf die Hydra, auf die Schnecke, und Schnecke ist schon schwierig, und fangen jetzt erst an, so da erstmal zu gucken, was machen denn diese serotonergen Neurone? Und bevor die sich dann wirklich an so komplexe Sachen wie unser Gehirn wagen. Aber wenn man jetzt sozusagen von außen guckt und diese ganzen Details gar nicht wissen will, dann kann man schon ein Schema entdecken. Und zwar kann man feststellen, jetzt nur mal an diesem Beispiel, dass wenn eine gewisse Menge Serotonin an diesem frontalen Kortex, also hier vorne hingesendet wird, die darf nicht zu klein sein, weiß man, die darf aber auch nicht zu groß sein. Also zu schnelle Änderungen sind nicht gut. Eine gewisse Menge. Dann ist dieser Kortex gewappnet und wenn jetzt die Amygdala Stress macht, also eben zum Beispiel diese Schlange da durchs Gras huscht, dann kann der Kortex moderierend eingreifen und sagen, okay, ja, ist eine Schlange, aber du erinnerst dich, ne, da war diese Plexiglasscheibe, brauchst jetzt nicht so einen Stress machen. Wenn es zu wenig Serotonin ist, dann haben wir den Stress. Ne? Dann haben wir eine echte Phobie und stehen da und können uns nicht rühren, obwohl die Schlange hinter der Glasscheibe ist. Sie kennen ja vielleicht Berichte von Leuten, die eine Schnecke, nicht eine Schnecke, meistens nicht, aber eine Spinne zum Beispiel sehen und dann wirklich in Schockstarre erschrecken, obwohl die Spinne in einem Glas ist und ihr gar nichts tun kann. Das wäre dann ein Mangel hier eben an diesem moderierenden System. Und irgendwie, und das ist wie gesagt der Bereich, den noch keiner verstanden hat, meldet dann dieser frontale Kortex auch wieder zurück an die Raffekerne und dann spielt sich das System wieder neu ein. Dass er zurückmelden muss, ist ja logisch. Er muss ja auch melden, ob das funktioniert hat. Ich meine, stellen Sie sich vor, die Schlange beißt Sie wirklich, ja, und gerade wird Ihr Fuß schwarz. Dann ist es nicht gut, wenn Sie sagen, ach komm, ist nicht schlimm. Ja. Dann wäre es schon gut, wenn Sie bei der nächsten Schlange dann weglaufen würden. Und das, deswegen lernt der das. Und deswegen gibt es immer diese Rückkopplungsschleifen. Also der lernt das, aber wie gesagt, da muss ich Sie vertrösten. Ich weiß nicht, ob wir es noch jemals verstehen, aber das ist noch ein bisschen arg schwierig, dieses Serotoninsystem. Also Sie können sich einfach merken, das ist so ein moderierendes System. So ein, sei mal gelassen, ist alles nicht so schlimm. Okay, jetzt haben wir noch unseren Hypothalamus. Ja, also den hat man noch bisher vergessen. Das war der, der sagt, essen oder nicht essen. Und jetzt kommen wir eigentlich zu unserem eigentlichen Thema. Der muss alles integrieren, was Ihr Körper so von sich gibt, wenn es eben ums Essen geht. Und das sind unheimlich viele Signale und am Ende hat er nur zu sagen, ja oder nein. Das ist das, was er dann ausgibt. Man hat da auch noch nicht alles verstanden, aber was man schon ziemlich gut verstanden hat, ist das sogenannte homöostatische Essen. Homöostase ist so ein Fremdwort, das heißt einfach nichts anderes als den Status quo erhalten. Also einfach das Essen, was Sie, so wie Sie sind, am Leben erhält. Und dieses homöostatische Essen funktioniert natürlich vor allem mit Signalen aus Ihrem Körper. Ne? Zum Beispiel, es ist gar nicht so schwer, wie es jetzt da aussieht, Sie kennen sicher alle das Gefühl, dass Ihr Magen knurrt. Und dieses Gefühl ist nichts anderes als ein leerer Magen, das können Sie ja quasi richtig spüren, der knurrt, zwar nicht jetzt, also selten auditorisch, sondern der knurrt mit einem Hormon, mit dem Ghrelin. Das schüttet er aus, wenn er leer ist. Und das spüren Sie. Und dieses Ghrelin, das ist ein sehr, sehr starker Hungerauslöser. Das heißt, der ist kaum zu widerstehen. Sie fangen dann ziemlich sicher an zu essen, sobald Sie Essen in Greifweite haben. Jetzt essen Sie was, das heißt, es kommt hier in den Mund, dann schlucken Sie es runter und es fällt dann in den Magen. Das heißt, der Magen sagt, oh prima, ne, das war's, was ich wollte und hört dann so ein bisschen auf mit seinem Ghrelin-Knurren. Aber, und das meldet dann natürlich dem Hypothalamus. Der Hypothalamus weiß jetzt, okay, Magen knurrt nicht mehr. Das ist schon mal der erste Punkt. Aber der Hypothalamus ist dann noch nicht mit zufrieden. Der will natürlich wissen, ob das auch im Darm ankommt, was da im Magen jetzt rumliegt. Das heißt, er wartet darauf, dass der Dünndarm, der jetzt als nächster dran ist, auch was abbekommt davon. Und der Dünndarm, der hat einmal das Gleiche, der kann einfach messen, dass er sich ausdehnt. Ne? Das ist einfach, ist irgendwas angekommen, ausgedehnt. Das meldet er schon mal hoch zum Hypothalamus. Und der Dünndarm hat ungefähr genau die gleiche Geschmacksrezeptorenausstattung wie ihre Zunge. Das heißt, er kann auch schmecken, ist das süß, ist das fettig, hat das Proteine drin, ist das salzig, das kann der alles messen und das schickt er auch als Information an den Hypothalamus. da muss ich sagen, das ist auch noch nicht so ganz verstanden. Man weiß zwar, dass das ein Cocktail an Hormonen ist, aber da kommt wieder diese furchtbare Kombinatorik. So ein Hormon ein bisschen mehr, eins ein bisschen weniger, heißt dann vielleicht Proteine und so weiter. Das hat man noch nicht ganz entschlüsselt. Aber man weiß, dass eine bestimmte Kombination an Hormonen nötig ist, um hier sozusagen den Hypothalamus zu sagen, alles gut. Ja, wir haben Fett, wir haben Proteine, wir haben wie so eine Strichliste, können Sie sich das vorstellen, alles da. Das reicht dem Hypothalamus aber immer noch nicht. Also Sie essen immer noch weiter die ganze Zeit. Und zwar will der natürlich wissen, dass das auch im Blut ankommt. Was bringt ihm das, wenn das nur im Darm liegt, das Essen? Und deswegen wartet der, bis diese Nahrungsbestandteile ins Blut aufgenommen werden. Wahrscheinlich kann der Hypothalamus selber Zucker und Proteine, also Aminosäuren, selber schmecken. Also der kriegt so ein bisschen natürlich auch Blut hier oben. Und da testet er immer mal wieder, ist da Zucker drin, ist da Aminosäuren drin. Fette wahrscheinlich nicht so sehr, da ist man sich noch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall kann er das schmecken. Und er wartet darauf, dass andere Organe sagen, ja, jetzt ist da was angekommen. Zum Beispiel der Pankreas, ihre Bauchspeicheldrüse. Die misst ganz empfindlich den Zuckerspiegel und dann schüttet sie auch Insulin aus zum Beispiel oder Amylin. Und die misst der Hypothalamus auch wieder. Und erst wenn das alles stimmt, dann sagt er, okay, kannst jetzt aufhören, ja, hast genug gegessen, ist vorbei. Und dann hören sie auf zu essen und dann geht es wieder von vorne los. Sie können sich das so ein bisschen wie Ihr Girokonto vorstellen. Da kommt ein bestimmter Betrag rein an Geld hier, durch Ihr Essen in dem Fall. Das verbrauchen Sie dann wieder so über den Monat und dann kommt wieder ein bestimmter Betrag und den verbrauchen Sie wieder. So ein ständiges Auf und Ab, um eben den Status quo zu halten. Das ist aber schön und gut und das funktioniert auch, wenn Sie quasi im Schlaraffenland wohnen. Weil im Schlaraffenland ist es so, dass Sie, natürlich darauf sicher sein können, sobald Sie Hunger haben, ist da auch was zu essen und Sie können auch sicher sein, dass Sie nichts dafür tun müssen. So ist das ja nicht. Ich habe noch eine kleine Sache, die habe ich gerade vergessen. Man hat bei dem homöostatischen Essen schon herausgefunden, was dem Hypothalamus sozusagen am besten schmeckt und das sind die Proteine. Das heißt, der guckt, dass er eine bestimmte Menge Proteine hat und dann ist es okay und dann sagt er, dass wir können aufhören zu essen. Also für dieses homöostatische Essen sind Proteine das Wichtigste, die melden dann alles gut. Also Fleisch oder Käse, Milch, Nüsse, irgendwelche Hülsenfrüchte, die machen dieses basale Level an, alles ist gut, Sie können jetzt aufhören zu essen. So, aber wie gesagt, wir sind ja nicht im Schlaraffenland und Sie mit Ihrem Girokonto ja auch nicht. Das heißt, Sie wissen, dieser monatliche Geldeingang, der gerade so reicht, über den Monat zu kommen, der hilft Ihnen leider nicht viel, wenn jetzt urplötzlich Ihr Auto auf der Autobahn stehen bleibt oder Ihre Spülmaschine plötzlich den Geist aufgibt. Wenn also plötzlich unerwartet eine größere Ausgabe droht, da ist dann nicht genug drauf auf dem Girokonto. Und genauso können Sie ja auch, zumindest nicht jeder hier, sicher sein, dass wirklich am Ende des Monats immer der gleiche Geldbetrag auf dem Konto ist. Das ist schön, aber nicht jeder hat diesen Luxus. Das heißt, auch unser Körper kann sich nicht darauf verlassen, dass er immer genau dann was zu essen kriegt, wenn er Hunger hat. Und so das klassische Beispiel ist eine Frau, die schwanger wird, die wird einfach mehr brauchen, als sie bisher immer gebraucht hat an Energie. Und wir haben, also Sie haben vielleicht hoffentlich irgendwo noch so eine kleine Geldreserve auf dem Sparbuch liegen, also früher hatte man das mal auf dem Sparbuch liegen, ich weiß nicht, was man jetzt heute damit macht, aber Sie haben einen gewissen Betrag irgendwo liegen. Und das ist bei unserem Körper der Fettgehalt, also Ihr Körperfett. Das ist Ihr Sparbuch, davon können Sie dann zehren, wenn eben doch mal der Winter etwas härter wird und Sie nichts zu essen haben. Und auch das muss natürlich Ihr Hypothalamus spüren. Der muss wissen, wie steht es denn mit meinem Fettgehalt. Und da hat er ein ganz simples Signal, das Leptin. Leptin ist auch ein Hormon, wird direkt vom Fettgewebe ausgeschüttet. Und Sie können sich ganz simpel vorstellen, je mehr Fettgewebe, umso mehr Leptin. Ganz lineare Beziehung. Das heißt, der Hypothalamus hat immer eine sehr genaue Idee davon, wie viel Fett Sie gerade mit sich herumtragen. Und da ist natürlich auch logisch, dass es eine gewisse Untergrenze gibt, die nicht mehr sinnvoll ist. Ja, also wenn Sie 5 Euro auf Ihrem Sparbuch haben, dann bringt Ihnen das gar nichts, wenn das Auto kaputt geht. Und genauso geht es einem natürlich auch, wenn man jetzt mal eine Hungersnot erleben muss. Es gibt einfach einen bestimmten Betrag Fett, den müssen Sie haben, sonst überleben Sie nicht. Und diese Grenze wird zum Beispiel durch das Leptin deutlich gemacht. Wenn das Leptin unter diese Grenze fällt, dann klingeln alle Alarmglocken in Ihrem Hypothalamus und Sie müssen was essen. Also dieses Gefühl muss so stark sein, da kann man nicht mehr schlafen, da kann man an nichts anderes mehr denken, da muss man wirklich was essen. Und das ist eben einfach, weil dieser Bereich kritisch ist. Jetzt gab es natürlich die Frage, also das würde man dann hedonisches Essen nennen. Also Sie müssen ja, um dieses Fett anzulegen, mehr essen, als Sie eigentlich gerade brauchen. Und hedonisch heißt nichts anderes als Lust essen, ne? Appetit haben auf etwas. Also mehr als das, was man eigentlich so zum direkten Verbrauch hat. Und da gibt es eben eine Untergrenze. Also Sie müssen immer ein bisschen mehr essen. Gut, gibt es auch eine Obergrenze? Das ist eine Frage, die noch diskutiert wird, aber eigentlich kann man ziemlich sicher sagen, ja. Das ist jetzt mal so eine Situation aus unserem Wohnzimmer fotografiert. Unser Kater hat eine Maus gefangen. Ich kann Ihnen aus mehrfacher Erfahrung sagen, die Maus hat eine reelle Chance, obwohl sie da sitzt. Die wartet ganz still, bis der Kater mal kurz das Interesse verliert. So lange haben die keine Aufmerksamkeitsspanne. Und dann läuft die blitzschnell hier unter das Klavier. Und da kriegen weder der Kater noch wir sie wieder raus. Wunderbar. Stellen Sie sich mal vor, die Maus sähe so aus. Ja, die hat also ein bisschen viel hedonisches Essen gemacht. Die hätte keine Chance. Ne? Sie wäre nicht flink genug und sie würde auch nicht mehr unser Klavier passen. Deswegen gibt es natürlich für Beutetiere eine Obergrenze des Fettgewebes. Ne? Wenn es zu viel wird, werden sie zu unbeweglich und werden einfach gefressen. Und damit können sie ihre Gene nicht weitergeben und so hat sich diese Obergrenze dann etabliert. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, wunderbar, die Maus, klar, aber wir Menschen, wir sind doch ne, die Spitze der Nahrungskette, wir werden ja nicht mehr gefressen. Das war aber nicht immer so. Also nur ein kleiner Blick wieder zurück, nicht ganz so weit zurück, das ist so 2 Millionen Jahre her, da waren wir auf der Speisekarte von Katzen, so wie Mäuse jetzt auf der Speisekarte von Katzen sind. Die sind mittlerweile ausgestorben, aber Sie können sich vorstellen, dass die Dinofelis so aussahen wie Leoparde heute. Vielleicht waren sie noch ein bisschen größer und die haben sich wahrscheinlich wirklich auf Menschen und andere große Affen spezialisiert. Die konnten nämlich wirklich unseren Schädel mit einem Biss einfach knacken. Und man hat es an vielen Funden gesehen, dass eben ja, dieser Mensch an einer Dinofelis gestorben ist und nicht natürlicherweise. Also es gab Jäger und deswegen hatten wir sicher auch mal diese Obergrenze. Wir mussten flink sein, wir mussten uns verstecken können und schnell weglaufen. Gut, das ist aber schon 2 Millionen Jahre her. Seit 2 Millionen Jahren gibt es kein Indiz mehr dafür, dass wir auf irgendeiner Speisekarte gestanden haben. Also anscheinend haben wir uns dann doch zu wehrhaft erwiesen. Aber wir sind natürlich Jäger. Also bis vor sehr kurzer Zeit haben wir unser Essen noch erjagen müssen. Und Sie können sich vorstellen, auch Jäger haben eine Obergrenze. Diese Katze wird keine Maus mehr fangen. Und ich habe das auch extra aus einem Artikel raus in England, wo sich so eine Tageszeitung darüber mokiert, dass eben so viele Mäuse in den englischen Haushalten leben, weil die Katzen einfach zu dick sind. Es gibt genug Katzen, aber die können keine Mäuse mehr fangen, weil sie einfach zu dick sind. Das heißt, auch als Jäger muss man natürlich eine Obergrenze haben. Deswegen können wir die Frage eigentlich mit Ja beantworten. Ja, es gibt einen Nachteil. Was wir aber leider noch überhaupt nicht wissen, ist, wie der dem Hypothalamus kommuniziert wird, leider. Ne? Wenn wir das wüssten, könnten wir vielleicht ein bisschen mehr erreichen, aber wir wissen es nicht. Also irgendwie muss der Hypothalamus es auch wissen, dass nach oben hin irgendwie nicht unendlich weitergeht. Ganz anders als Ihr Geldkonto. Ne? Also da wären Sie nicht traurig, wenn das nach oben hin einfach immer weiter ginge. Ne? So ist es bei uns nicht. So, jetzt wollte ich natürlich wissen, okay, homöostatisches Essen war Proteine das Beste. Wie ist es denn bei diesem Lustessen? Sind das vielleicht auch die Proteine? Und da kann man einfach mal Big Data nutzen, und zwar in Google. Ich habe einfach mal Google gefragt, was ist denn Tasty Food für dich? Und da hat er mir das gezeigt. Also was Sie da sehen, ist sehr viel unterschiedliches Essen, aber alles ist reich an Kohlenhydraten und an Fett. Ne? Egal, ob Sie jetzt die Schokolade, die Kekse, die Pommes oder den Burger oder die Pizza nehmen, die Hauptbestandteile sind Kohlenhydrate und Fett. Das bisschen Wurst mit den Proteinen können Sie quasi vergessen. Das war also Tasty Food. Jetzt muss man natürlich sicher sein, dass Google nicht bei jedem Essensnachfrage solches sagt. Ne? Deswegen habe ich ihn einfach mal zur Kontrolle gefragt, was hältst du denn von Healthy Food, also gesundem Essen? Und da hat er mir diese Bilder hier gezeigt. Das macht keinen Spaß. Ja? Das kann man zwar essen, aber auch wenn man dann so verzweifelt lustige Gesichter damit macht, sie werden beim Kindergeburtstag da niemanden mit unter der Tür herholen. Also da ist fast keine Kohlenhydrate, vielleicht noch ein paar, aber ganz sicher kein Fett mehr drin. Also Google kann das schon ganz gut unterscheiden und Proteine hat er mir auch nicht gezeigt, weder bei Healthy noch bei Tasty. Also Proteine scheint noch eine andere Kategorie zu sein. Okay, also nur nochmal an diesem Bildchen hier. Sie denken an nichts, laufen irgendwie durch die Hauptstraße durch, sind ganz zufrieden mit sich und der Welt, ihr Dopaminsystem ist relativ auf der Nicht-Schalter eingestellt. Und jetzt riechen Sie zum Beispiel irgendwo Schokolade oder sind an der Pommesbude vorbeigelaufen, riechen Pommes. Und dann fängt eben dieses dopaminerge Neuron so richtig an zu feuern, weil eben Fett und Kohlenhydrate, das merkt sich das und dann schießt es los. Und dann haben Sie wirklich Riesenprobleme, an dieser Pommesbude vorbeizugehen oder eben nicht die Schokolade zu kaufen. Wenn Sie sich die aber gönnen, ne, Also Schokoladengeruch, diese Schalter klappt um und sie werden richtig impulsiv. Man merkt das ja. Ne? Man kann sich kaum noch zurückhalten, man kriegt dieses starke Verlangen. Man will jetzt seine Belohnung, nicht später. Jetzt will man sie haben. Und wenn man sich dann aber ein bisschen was gönnt, also die Pommes sich kauft oder eben die Schokolade und reinbeißt, dann, wenn sie normal eingestellt sind, sollte ja auch dieses, jetzt habe ich es geschafft, alles gut kommen, das Serotonin wird ausgeschüttet und das kippt dann den Schalter wieder um. Und wenn Sie jetzt wieder auf dem Rückweg durch die Altstadt sind und laufen an dem gleichen Laden vorbei, dann kann der Ihnen gestohlen bleiben. Ja, also dann riecht es zwar immer noch gut nach Pommes, Sie finden das auch immer noch angenehm, aber Sie müssen jetzt keine zweite kaufen. Ja, das ist dann dieses, okay, Besonnenheit, Selbstkontrolle, Sie kriegen das jetzt hin. Und so sollte dieser Schalter eben immer mobil bleiben. Sie sollten den hin und her schalten können, es sollte immer genug Serotonin da sein. Und das Zweite, was das Serotonin macht, ist ganz spannend, das hat ein direktes Sättigungssignal auch auf den Hypothalamus. Also nicht nur diese Lustschiene wird so ein bisschen gedämpft, sondern auch wirklich ihr ganz normales Sattsein wird angeregt durch Serotonin. Das ist ungefähr der stärkste Sättigungsfaktor, den Sie haben. Und jetzt erinnern Sie sich noch, wir hatten einen sehr starken Hungerfaktor, das Ghrelin, Ihr knurrender Magen. Da hatten wir ja schon gesagt, das macht unheimlich hungrig. Und dieses Hungrig, das wird nicht nur über den Hypothalamus, sondern auch über Ihren Dopaminschalter verschwinden. Wenn Sie nämlich viel Ghrelin haben, also einen knurrenden Magen, und laufen dann an dieser Pommesbude vorbei, haben Sie noch weniger Chancen. Also dann hält das quasi den Daumen hier schon auf dieser Lustschalterstellung fest und Sie müssen dann wirklich diese Pommes kaufen. Also Ghrelin ist der direkte Gegenspieler vom Serotonin in diesem System. Sowohl was den Hypothalamus direkt angeht, also Satt und Hunger, als auch eben dieses Verlangen nach etwas zu essen. Da kommen Sie kaum gegen ab. So, jetzt haben wir noch einen zweiten Aspekt. Und zwar dieses Serotonin, was Sie unbedingt brauchen, um irgendwann mal wieder zufrieden zu sein und eben auch mal wieder loslassen zu können, das ist extrem knapp bemessen in Ihrem Gehirn. Das heißt, wenn Sie das ein paar Mal benutzt haben, ist das weg und Sie müssen das nachfüllen. Und jetzt, wie kommt man da dran? Wir erinnern uns, Tryptophan können wir nicht selber herstellen. Das konnten nur die Pflanzen und eben so ein paar Einzeller. Wir müssen es also essen, mit der Nahrung aufnehmen. Jetzt könnte man wieder sagen, okay, welches Nahrungsmittel nehmen wir denn da, wenn wir viel Tryptophan haben wollen, damit wir viel zufrieden sein können. Und da kann man auch wieder Nährwerttabellen durchgucken und stellt wieder fest, okay, Proteine. Ja, also egal, welches Protein Sie essen, aber alles, was an Proteinen ist, ob jetzt Milch, Käse, Fleisch, Eier, egal, da ist viel Tryptophan drin, relativ viel zumindest. Aber die haben ja irgendwie nicht glücklich gemacht. Und man kann sogar Experimente machen, also Psychologen machen sowas, die testen, wie glücklich sich die Menschen fühlen, geben ihnen was an Proteinen zu essen, dann fühlen die sich sogar weniger glücklich. Also die werden unglücklich durch diese Proteine. Das macht jetzt bei einem psychisch Gesunden kaum was aus, aber wenn man schon so ein bisschen eher in die Richtung Depressionen tendiert, dann macht einen das noch depressiver. Also irgendwas stimmt jetzt hier noch nicht. Das ist nicht ganz so einfach, wie wir es uns denken. Und zwar liegt das daran, dass das Tryptophan ja ins Gehirn muss, um da was zu bewirken. Im Gehirn kann es dann nämlich hydroxyliert werden, dekarboxyliert werden und zu Serotonin umgewandelt werden. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, okay, ich könnte ja einfach direkt Serotonin essen. Hilft Ihnen gar nichts, weil das Serotonin wird an der Blut-Hirn-Schranke, unser Hirn ist ziemlich fest abgeschottet, direkt abgewiesen. Also Serotonin hat überhaupt keinen Zugriff zum Gehirn. Und das gilt für alle Monoamine. Also alle, die diese eine Aminogruppe hier oben haben, die dürfen nicht ins Gehirn. So, jetzt müssen wir aber das Tryptophan reinbringen, sonst funktioniert es ja nicht. Das heißt, Tryptophan hat nicht diese strenge Schalter davor, sondern Tryptophan hat so eine Art Drehtür im Gehirn. Das heißt, es kann rein, und wenn da eben viel Tryptophan im Blut ist, dann können die so nach und nach alle durch diese Drehtür sich gemütlich dadurch schleusen und gelangen ins Gehirn. Wunderbar. Dann müsste das doch eigentlich funktionieren mit dem Fleisch. Das Problem ist nur, im Fleisch ist ja nicht nur Tryptophan drin. Da sind ja ganze Proteine drin mit ganz, ganz vielen Aminosäuren. Und die, die Sie dann wirklich ärgern, sind hier diese drei Orangenen, das Valin, Isoleucin und Leucin. Man nennt die auch verzweigkettige Aminosäuren, weil die so verzweigt sind in ihrer Struktur. Wenn Sie Fleisch essen, dann haben Sie zwar ein bisschen Tryptophan gegessen, aber unheimlich viel von den anderen gleich mit. Und die können alle durch die gleiche Drehtür und wollen auch alle durch die gleiche Drehtür durch. Und Sie können sich das vorstellen, egal in welcher Schlange Sie schon mal gestanden haben, das kann ziemlich frustrierend sein. Ja? Als Tryptophan kommen Sie dann weniger leicht ins Gehirn. Also wenn Sie Fleisch gegessen haben oder Eier gegessen haben oder Käse, dann haben Sie quasi zusätzliche Drängler an diese Tür gebracht und das bisschen Tryptophan hat gar keine Chance mehr rüberzukommen oder nur noch sehr wenig. Müssen Sie also irgendwie lösen. Und die Lösung ist ganz einfach, Sie müssen die anderen irgendwie loswerden. Ne? Ganz klar. Wie machen Sie das jetzt mit Ihrem Körper? Und da hilft jetzt wieder unsere Schokolade, damit die rüberkommen. Schokolade hat ja viel Fett und viel Zucker. Und der Zucker ist vor allem dafür verantwortlich, dass unser Pankreas, wie wir schon gesagt haben, merkt, ah ja, da ist viel Zucker. Und eben dieses Insulin ausschüttet. Das ist ein Hormon, was zwar auch auf den Hypothalamus wirkt, aber die wichtigste Wirkung ist eigentlich in der Peripherie. Und das ist sozusagen die Glocke zum Essen. Ne? Also alle anderen Organe dürfen jetzt sich bedienen. Was immer im Blut rumschwimmt, nehmt euch. Und der immer am meisten Hunger hat von ihren Organen, ist der Skelettmuskel. Der ist richtig verfressen. Aber der muss immer warten, bis das Insulin läutet. Ohne Insulin darf der sich nichts nehmen. Das heißt, mit Insulin hat er jetzt das Go und der nimmt sich natürlich sehr viel Zucker. Das ist das, was man am meisten merkt, dass der Zuckerspiegel runtergeht. Aber der mag auch unheimlich gerne Aminosäuren, weil der will ja seine Proteine aufbauen. Und da kommt jetzt der Trick. Der Muskel mag die Orangen besonders gern. Das heißt, der pickt sich jetzt diese ganzen nervigen Drängler daraus, saugt ihn sich auf und jetzt haben sie eine Chance, ne, dass der Rest ins Gehirn rüberkommt. Das heißt, wenn sie Tryptophan im Blut haben, das heißt, sie müssen schon mal hin und wieder Proteine essen, ganz klar, dann helfen sie diesem Tryptophan ins Gehirn zu kommen, wenn sie was Süßes essen. Das führt dann dazu, dass der Muskel sich all die anderen raussucht und das Tryptophan ins Gehirn kommt. Das ist der zweite Grund, warum Süßigkeiten doch eher glücklich machen eben als die anderen Sachen. So, jetzt sind wir bei der Schokolade und eigentlich haben Sie jetzt schon alles, na, wissen Sie jetzt schon alles. Wenn Sie gefragt werden, warum macht Schokolade glücklich, also erstmal ja, sie macht glücklich, ganz sicher. Und warum? Weil sie aus Fett und Zucker besteht. Das ist die einfache und richtige Antwort. Hier, da steht es auf jeder Schokoladenpackung hinten drauf, fast nur Fett und Zucker. Sonst ist da eigentlich nichts drin. Das hilft Ihnen eben, dass Ihr Lustzentrum so richtig aktiv wird und Sie Vorfreude haben. Und es hilft Ihnen, Ihr Serotonin im Gehirn aufzufüllen, damit Sie danach auch zufrieden sein können. Also Kohlenhydrate und Fett, ne, das ist die Vorfreude und nur Kohlenhydrate reichen, um zufrieden zu sein. Wunderbar. Jetzt kriegen Sie aber, wenn Sie im Internet zu dem Thema gucken, unheimlich lange Listen an ganz spannenden Stoffen, die alle in der Schokolade sind und die alle super toll sein sollen. Da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Also was stimmt ist, die sind alle in der Schokolade. Ne? Also da lügen die Chemiker nicht. Das haben die sich nicht ausgedacht. Aber wir können ja mal ein paar durchgehen. Sie kennen ja schon einige. Zum Beispiel finden Sie hier in den Listen Dopamin und Serotonin und noch andere Amine. Und die sind da drin und ja, es ist richtig, das sind Neurotransmitter, ne, das wissen Sie auch mittlerweile, aber es bringt Ihnen ja gar nichts, wenn die nicht im Gehirn sind und die kommen nicht ins Gehirn. Da können Sie noch so viel davon essen, das wird an der Hirnschranke abgewiesen. Das heißt, die kommen nicht ins Gehirn, Sie werden also keine Wirkung davon spüren. Und seien Sie froh, weil die haben nämlich auch periphere Wirkungen, also die haben Wirkungen, aber selbst die wären nicht angenehm. Und zwar haben wir deswegen extra in der Leber, das ist sozusagen die nächste Station hinter dem Darm. Also alles, was aus dem Darm rauskommt, muss erst einmal durch die Leber durch und dann darf es sich verteilen. Und die Leber hat extra ein Enzym, was alle Monoamine sofort abbaut. Die nennt sich dann auch Monoaminooxidase, die macht die kaputt. Wenn Sie die nicht haben, beziehungsweise wenn Sie ein Medikament einnehmen, was Sie hemmt, es gibt diese Medikamente, die sogenannten Mau-Hämmer, dann spüren Sie das. Wenn Sie dann zum Beispiel Monoamine essen, die sind viel mehr im Käse als jetzt in der Schokolade, dann kriegen Sie massiven Blutdruckanstieg, rasende Kopfschmerzen und fühlen Sie überhaupt nicht gut. Das nennt man dann Käsereaktion. Also wenn Sie mal so ein Medikament in der Hand halten, gucken Sie mal auf den Beipackzettel, da steht wirklich drauf, bitte keinen Käse essen, wenn Sie dieses Medikament einnehmen. Manche Weinsorten, zum Beispiel Chianti, dürfen Sie dann auch nicht mehr trinken, weil da so viele von diesen Monoaminen drin sind und die machen dann in Ihrer Peripherie, also in Ihrem Körper, ein ziemliches Durcheinander. Sie kommen aber trotzdem zum Glück nicht ins Gehirn, also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Okay, das Phenethylamin, da sind Sie vielleicht sogar froh, das ist nämlich ein Amphetamin. Also Sie müssten quasi Sorge haben, dass Sie nachher dann Crystal Meth abhängig sind, wenn Sie die Schokolade essen. Brauchen Sie nicht, ja, es kommt nicht an. Es gibt auch noch andere Stoffe, die nicht Monoamine sind. Dieses Anandamid, das ist ein Cannabinoid. Das heißt, das geht an Ihren Cannabis-Rezeptor. Das heißt, die Wirkung im Gehirn ist so, wie wenn Sie einen Joint rauchen. Da freuen sich manche dann auch unheimlich, dass das in der Schokolade ist. Aber auch da ist es so, es ist fettlöslich. Es kommt gar nicht so gut überhaupt weg. Und wenn es wegkommt, dann haben wir in der Schokolade so wenig, dass Sie 20 bis 30 Kilogramm Schokolade innerhalb einer halben Stunde essen müssen, um eventuell einen Effekt zu haben. Das ist ein reines Rechenbeispiel, das hat nie jemand ausprobiert. Also Sie können dann nicht wirklich den Joint ersetzen durch Schokolade, das geht nicht. Dann haben wir hier, da hängt vielleicht ein bisschen eher was dran, sogenannte Antioxidantien, Polyphenole, Sie kennen ja noch diesen Indolring, so ähnlich sehen die alle aus. Also so Ringe mit ganz vielen Elektronen, die da drin rumsausen. Da ist vielleicht was dran. Also es ist noch lange nicht so weit, dass die Wissenschaftler sagen können, ja, wirklich, das stimmt. Aber wenn man überhaupt Effekte jetzt spezifisch für die Schokolade im Gegensatz zu den Pommes findet, dann immer nur bei der dunklen Schokolade, wo eben viele von diesen Bitterstoffen drin sind. Deswegen auch Bitterschokolade genannt. Ich sage es Ihnen, Sie können es auch gleich wieder vergessen, es ist ziemlich kompliziert. Man vermutet, dass diese Antioxidantien eine Immunreaktion hemmen. Diese Immunreaktion würde aber dafür sorgen, dass ihr Tryptophan abgebaut wird. Wenn ihr Tryptophan abgebaut wird, kann es ja nicht mehr ins Gehirn. Das heißt, wenn Sie eine Immunreaktion haben, also eine chronische Entzündung haben in Ihrem Körper, dann würden die Antioxidantien diese chronische Entzündung ein bisschen hemmen und Sie würden weniger Tryptophan abbauen, das heißt, Sie hätten mehr für Ihr Gehirn. Es ist sehr vage noch und was Sie wirklich behalten sollten, das ist auch schon in einigen Experimenten gezeigt worden, nur wenn Sie eine chronische Entzündung haben, wirken die. Wenn Sie gesund sind und nicht irgendwie eine chronische Entzündung mit sich rumschleppen, dann wirken die entweder gar nicht oder vielleicht sogar negativ. Da sind sich die Forscher noch nicht einig, weil die können auch prooxidativ wirken. Also insofern ist das nur für Leute, die irgendwie eine chronische Entzündung haben, könnte es vielleicht sinnvoll sein, hin und wieder mal ein bisschen dunkle Schokolade zu essen. Und dann haben wir natürlich noch, das wollte ich Ihnen ja nicht vorenthalten, unser Theobromin, das war das auf dem T-Shirt da ganz am Anfang. Ja, Schokolade hat auch diese Koffeinderivate. Koffein selbst ist drin, Theobromin sieht ganz ähnlich aus, Theophyllin können wir quasi vergessen, das wäre das Koffeinderivat aus dem Tee. Die sind alle anregend, aber man muss wissen, dass das Theobromin sehr, sehr, sehr viel schwächer wirkt als Koffein. Also wenn Sie wirklich wach werden wollen, würde ich immer noch zur Tasse Kaffee greifen und nicht zur Schokolade. Also das wird Sie nicht am Einschlafen hindern, ein bisschen Schokolade zu essen. Aber ja, das ist drin und in großen Mengen würde es auch wieder eine etwas aufputschende Wirkung haben. So, jetzt noch zu den Krankheiten. Also wir haben jetzt gesagt, wenn man gesund ist, und das ist ganz wichtig, dann hat man einen ständigen Wechsel zwischen diesem aktiven Freude, diesem ich will jetzt was machen, ich bin darauf eingestellt, diese Dopaminschleife, und dann dem Serotonin, was das Ganze wieder so runterfährt und uns zufrieden macht. Und das Gute ist eben, das muss ständig hin und her wechseln. Und ganz wichtig ist, diese Schleife hier, also dieser Go-Schalter, sollte auch durch viele verschiedene Sachen bei Ihnen gedrückt werden. Nicht nur durch Schokolade, sondern hoffentlich eben auch durch ein paar andere Sachen, wie eine Urlaubsplanung oder ein Kinobesuch oder vielleicht auch einen Abend im Casino mit ein bisschen Glücksspiel oder eine schnelle Autofahrt. Ganz egal, Hauptsache es sind immer unterschiedliche Sachen und Sie fixieren sich nicht zu sehr auf einen glücklich machenden Element. Jetzt gibt es aber Krankheiten, wo dieses System eben nicht so ganz ausgewogen ist. Und man ist noch weit weg davon, diese Krankheiten wirklich verstanden zu haben, aber man kann zum Beispiel schon ziemlich sicher sagen, dass Depression was damit zu tun hat, wenn beide, Serotonin und Dopamin, zu schwach aktiv sind. Ob man jetzt wirklich zu wenig davon hat oder ob sie einfach nicht ausgeschüttet werden, das sind alles Sachen, die weiß man nicht. Aber auf jeden Fall hat man weder diese Vorfreude, noch ist man zufrieden. Das heißt, wenn wir nochmal in das Gehirn kurz reingucken, Sie haben halt diese Zentren, die ich hier rot markiert habe, also den Zweifel, die Enttäuschung, die Angst, die sind die ganze Zeit überaktiv in diesen Personen und können eben nicht durch diese beiden glücksmachenden Systeme unterdrückt werden. Das heißt, Sie sitzen da und sind ständig dabei zu denken, hätte ich doch was anders gemacht oder haben Angst davor rauszugehen. Also das ist einfach diese Überaktivität von diesen Zentren, weil die hier zu wenig aktiv sind. Man kann das eben behandeln, indem man versucht, die beiden hochzusetzen. Also Medikamente, die eben theoretisch dazu reichen, ein bisschen mehr Serotonin auszuschütten, ein bisschen mehr Dopamin auszuschütten, sind meistens hilfreich. Aber wir hatten ja schon erwähnt, dieses Serotonin ändert ja dann wieder die Rezeptoren. Wenn Sie also lange zu wenig hatten, haben Sie eine ganz andere Rezeptorausstattung als jemand, der einen normalen Serotoninspiegel hat. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Medikament nehmen, was ganz schnell den Serotoninspiegel hochschiebt, dann kriegen Sie einen massiven Angstanfall. Also das ist ganz, ganz schwierig, da einzugreifen. Aber so prinzipiell hängt es irgendwie mit zu wenig zu tun. Dann gibt es eine Krankheit, die nennt sich Sucht oder Abhängigkeit. Da ist es wahrscheinlich so, dass dieses Dopamin völlig in Ordnung ist oder sogar vielleicht ein bisschen zu viel, dafür aber das Serotonin nicht ausreicht. Das heißt, Sie schalten den Schalter um durch was ganz Normales, sei es ein Shopping-Ausflug, sei es ein Glücksspielabend im Casino, und der klickt nicht mehr zurück. Sie sitzen jetzt in dieser Schleife fest, Sie müssen immer shoppen gehen, Sie müssen immer ins Casino gehen oder eben entsprechend Alkohol trinken oder Zigaretten rauchen. Sie kommen nicht wieder runter davon, weil Ihnen das Serotonin fehlt. Auch bei der Krankheit wird mittlerweile mit Antidepressiva behandelt, weil die eben dann den Schalter wieder gängiger machen. Sie können dann wieder mal Abstand nehmen von Ihrer Droge. Und ziemlich genau das Gleiche Hier ist die Adipositas. Nur, dass sie sich da eben auf dieses fettreiche, süßreiche Essen eingespielt haben. Das ist das, was bei ihnen den Schalter umdrückt. Und da kommen sie nicht wieder so leicht von weg. Natürlich ist das meistens nicht ganz so extrem wie jetzt meinetwegen Heroinabhängigkeit, aber es ist trotzdem das gleiche System, was sie immer wieder dazu bringt, doch ein bisschen zu viel zu essen und einfach unglücklich zu sein, wenn sie das nicht kriegen. Also sie können auch die Adipositas mittlerweile mit Serotonin-Agonisten behandeln. Wird auch gemacht, es gibt ein Medikament auf dem Markt. Das macht dann eben ein bisschen Sättigungsgefühl, ein bisschen zufriedener. Soweit, so gut. Jetzt haben wir noch eine Krankheit, die habe ich auch noch mit ins Abstract geschrieben, die scheint ja so gar nicht dazu zu passen. Ja? Gerade wenn man die beiden jetzt hier überblickt oder die beiden. Bei der Anorexia nervosa weiß man noch viel weniger als jetzt bei den anderen Krankheiten, aber was diese Patienten auszeichnet, das hat mal ein Model, die Kate Moss, sehr schön auf einen Punkt gebracht. Die hat gesagt, nichts schmeckt so gut, wie sich Dünnsein anfühlt. Das heißt, diese Personen haben keinen Spaß am Essen, sondern haben Spaß am Dünnsein anscheinend. Ob Kate Moss jetzt wirklich anorektisch ist, sie selbst bestreitet ist, weiß kein Mensch, aber auf jeden Fall eine gesunde Person würde sagen, naja, gut, vielleicht hat sie einfach noch nie Schokolade gegessen. Das habe ich mal in so einem Abstract gefunden. Das wäre sozusagen die normale Reaktion, okay, wenn man noch nie was Leckeres hatte, dann denkt man vielleicht so, nee, das ist aber nicht das Problem. Also diese jungen Mädchen, die anorektisch werden, die haben Zugriff zu Schokolade, die könnten durchaus mal eine Schokolade essen, sie tun es aber nicht. Und man vermutet jetzt Folgendes, die haben wahrscheinlich das umgekehrte Problem. Zu viel Serotonin, zu wenig Dopamin. Das heißt, die kommen nicht aus dieser D2, dieser gehemmten Schalterstellung wieder raus. Die haben also keine Vorfreude, die sind nicht so impulsiv einfach. Und das merkt man schon lange, bevor sie diese Krankheit wirklich entwickeln. Das heißt, wenn man die Eltern fragt, dann sagen die, ja, die war schon immer sehr akribisch, die hat immer ihr Zimmer aufgeräumt, die war immer super in der Schule, die hat, der musste ich nie was sagen, sie war sogar eher viel zu leicht gekränkt. Ne? Also wenn wir mal irgendwie Kritik erfahren, sind die sehr leicht gekränkt, ziehen sich zurück und sind eben sehr selbstkontrolliert. Die sparen sich nicht nur das Essen vom Leib, die sparen sich alle Freuden ab, die gehen nicht zu einem Kindergeburtstag, die lernen lieber. Ja? Also die Eltern sind normalerweise eigentlich begeistert, die müssen überhaupt nichts machen, das Kind lernt, das ist halt nur eins in der Schule. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, und da weiß man nicht so genau warum, wo sie so wenig essen, weil sie einfach so selbstkontrolliert sind, dass sie quasi in diese Hungerphase reinkommen, also in wirkliches Fasten reinkommen. Und da muss man dazu wissen, dass unser Körper natürlich in der Evolution irgendwann mal gelernt hat, wenn kein Essen da ist, bringt es nicht, sich in der Höhle zu verkriechen, sondern da musst du rausgehen und Essen holen. Das heißt, wenn man in dieser extremen Hungerphase ist, hat der Körper noch so ein Notsystem, was uns animiert, doch rauszugehen, also was uns doch motiviert, egal wie schlimm es sozusagen ist, und das scheinen die zu nutzen, um Freude zu empfinden, weil mit dem System klappt es nicht und die wollen natürlich genauso glücklich sein wie alle anderen und die nutzen das System ihrer Opioide, die sind quasi Opiate-abhängig, also wie ein Heroinabhängiger oder Oxycodonabhängiger, die leben von diesen Opiaten, das macht sie glücklich und wenn sie sie zwingen, was zu essen, dann gehen die Opiate runter, das Problem lösen sie damit aber nicht. Das heißt, die werden wirklich unglücklich. Sie können sie zwar zwingen, aber sobald sie wieder rauslassen aus der Klinik, werden sie wieder hungern. Einfach, weil die leben von diesen Opiaten. Und warum ich das glaube, ist, es gibt ein paar Hinweise. Zum Beispiel kann man, es gibt Opiat-Antagonisten, die werden auch zum Beispiel in der Therapie von Heroinsüchtigen eingesetzt, damit man ganz schnell sozusagen die Wirkung von den Opiaten blockiert. Und diese Mädchen reagieren auf dieses Medikament genauso mit Entzugsentscheidungen wie der Heroinabhängige. Haben genau die gleichen körperlichen und geistigen Symptome, während eine gesunde Person, der man dieses Medikament verreibt, eigentlich gar nichts merkt. Wir sind nicht so sehr abhängig von unserem Opiatsystem, das ist mehr so ein Notfallsystem, was uns animiert in ganz ernsten Situationen. Was die Opiate auch machen, ist, sie zu Sport zu treiben. Also diese Mädchen machen Sport und bewegen sich und man denkt sich, wo holen die Energie überhaupt her? Das ist dasselbe, auch da eben. Diese Opiate, die belohnen das, dass man Sport macht, weil das heißt ja, ich gehe raus und suche mir was zu essen. Sie kommen nur leider durch diesen ursprünglichen Mangel nie dazu, dann wirklich was zu essen. Der Schalter klappt leider nicht mehr um. Was man jetzt zumindest mal bei Ratten geschafft hat, ist, man hat Ratten anorektisch gemacht, das geht sehr einfach. Also wenn Sie Ratten zu Hause haben, machen Sie es bitte nicht, ja, das ist eine schwere Krankheit. Aber man braucht Ratten nur vor Nahrung zu enthalten, also man gibt ihnen nur einmal am Tag kurz Möglichkeit, was zu essen, das ist viel zu wenig für eine Ratte. Und man gibt ihr ein Laufrad in den Käfig, das reicht. Nach wenigen Tagen haben sie eine anorektische Ratte, die nur noch im Laufrad läuft, bis sie tot umfällt. Also man kann das im Labor sehr einfach induzieren. Und diese Ratten, denen kann man zum Beispiel Antidepressiva geben. hilft ihnen nicht. Ich meine, man kann nicht in die Ratte reingucken, aber bei anorektischen Mädchen hat man eher das Gefühl, das macht sie sogar noch unglücklicher. Man kann ihnen Dopaminstimulantien geben, hilft auch nichts. Was hilft, ist D2-Antagonisten, also die hier diesen Schalter sozusagen lockern. Die helfen, die haben zumindest bei den Ratten dazu geführt, dass eben diese Ratten freiwillig aus dem Laufrad wieder rausgegangen sind und freiwillig angefangen haben zu essen. Also ohne, dass man sie irgendwie gezwungen hat. Und das wäre vielleicht noch eine Chance eben für Personen mit Anorexia, dass man eben diesen Schalter hier versucht, wieder gängiger zu machen, dass die wieder in diese Vorfreude reinkommen können. Weil das ist das, was die eigentlich wollen. Die wollen sie nicht ärgern dadurch, dass sie was nicht essen. Genauso wie der Adipöse, die sie nicht ärgern will dadurch, dass er zu viel isst. Das machen die, um glücklich sein zu können. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Okay, also, wenn man süchtig ist, und das haben Sie bestimmt auch schon an einigen Ihrer Kollegen vielleicht gesehen, zum Beispiel von Nikotin, ja, Sie sind Kettenraucher und Sie wissen ja, das ist nicht gut für Sie, dann versuchen Sie mit Ihrem Bewusstsein, sich darauf zu konzentrieren und sagen, okay, ich höre jetzt auf zu rauchen. Und das schafft ja auch der eine oder andere. Was die aber nicht schaffen, ist, diesen Schalter sozusagen dauerhaft umzudrehen, deswegen, die suchen nach einer anderen Droge. Und die typische Droge, wo man einfach sehr leicht rankommt, ist Essen. Das heißt, viele, die mit dem Rauchen aufhören, werden dick. Da sieht man das schon. Umgekehrt ist es so, wenn sie versuchen, Diät zu halten, suchen sie auch nach einer Ersatzdroge. Und viele, die extreme Diät halten, werden drogenabhängig. Von anderen Drogen halt, von Alkohol, von Nikotin oder so. Das heißt, sie brauchen da irgendwas. Sie können nicht einfach aufhören, abhängig zu sein. Und genauso ist natürlich auch hier eine Verbindung. Wenn sie adipös sind, kommt unweigerlich nach kürzerer oder längerer Zeit die Insulinresistenz, die dann irgendwann zu einem Diabetes führt. Und Insulin war ja das, was ganz wichtig war, um das Tryptophan in ihr Gehirn zu bringen. Das heißt, wenn sie insulinresistent sind, nimmt der Muskel kein Tryptophan, nimmt er nicht mehr die anderen auf, sie kriegen kein Tryptophan mehr und sie haben tatsächlich einen Serotoninmangel nach kurzer Zeit. Und das kann, muss nicht, aber kann zu einer Depression führen. Umgekehrt, wenn sie mit einer Depression anfangen, dann können sie natürlich mehr Tryptophan ins Gehirn bringen, wenn sie mehr essen. Das merkt man auch sehr schnell. Man hat dann eben Heißhunger auf Süßes, auf Fettiges. Und damit wird man auch ein bisschen glücklicher. Nur leider eben auch dick. Das ist dann der Nachteil. Also die hängen alle miteinander zusammen. Und wenn Sie noch ein paar Minuten Geduld haben, dann erzähle ich Ihnen nur noch eine letzte Geschichte von einer echten Person, damit Sie das mal wirklich im Leben sehen. Es ist ein extremer Fall. Aber Sie können das ruhig runterbrechen auf weniger extremere Fälle. Ich erzähle Ihnen von David, das ist ein junger Mann in den USA und die Geschichte beginnt 2003, da war er so ungefähr 24 Jahre alt und da sah David so aus. Ja? Also massive Adipositas, fast 300 Kilogramm schwer. Die Ärzte haben ihm gesagt, er wird wahrscheinlich nur noch wenige Monate zu leben haben. Das liegt vor allem daran, dass sie mit so einer Fettmasse einfach nachts ersticken teilweise. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie morgens nicht mehr aufwachen, steigt rapide an. Also das war schon mal eine schlechte Nachricht und er hat erzählt, dass wenn er sich, so wie er jetzt da war, auf die Straße begeben hat, wurde er beschimpft, ihm wurde Hundekot hinterhergeworfen, er wurde geschlagen. Also er wurde richtig zusammengeschlagen, weil die Leute so aggressiv wurden, wenn sie ihn gesehen haben. Also sprich, in dem Stadium ist er nicht mehr aus dem Haus gegangen, war sehr traurig und hat im Prinzip keine Arbeit gehabt, keine Freunde, es war ziemlich übel. In der Zeit, wie auch immer das passiert ist, hat er einen sehr berühmten Fitnesscoach in Amerika kennengelernt, so einen Fernsehcoach, den Chris Powell. Und der hat sich jetzt quasi zur Aufgabe gemacht, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, ne? Den kriege ich dünn. Und beide hatten natürlich genug Motivation, ne? Der Fernsehcoach wollte natürlich im Fernsehen gut dastehen und der David, wie gesagt, mit dem, ne? Ich habe nur noch ein paar Monate zu leben, da ist auch eine gewisse Motivation dahinter. Und die haben das tatsächlich geschafft zusammen. Also innerhalb der nächsten 5 Jahre hat dieser Fitnesscoach und der David zusammen mit körperlichem Training und Diät 200 Kilo abgenommen. Also der hat nur noch 100 Kilo gewogen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder, damit Sie nur dieses Idyll von man wird schlank und schön ganz schnell vergessen. Man verliert nur das Fettgewebe, man verliert nicht die Haut. Das heißt, es ist nicht so, dass man da in den Spiegel guckt und sagt, hey, ich habe was abgenommen, ich sehe toll aus. Ganz und gar nicht, man sieht noch viel schlimmer aus. Deswegen hat der natürlich dann mehrere Operationen, also 4 Stück in einem Jahr über sich ergehen lassen müssen, um diese ganze Haut wegzuschneiden. Also hier sehen Sie, eine Operation hat er schon hinter sich, da war schon mal Haut abgeschnitten worden, nochmal 3-mal mehr. Aber nach diesen Operationen sah er dann so aus. Das heißt, 2009 hätten Sie ihn gar nicht mehr wiedererkannt. Und er hatte, wie gesagt, ne, Fame und Future sozusagen. Also er war im Fernsehen, hier ist eine Fernsehmoderatorin mit ihm, ganz toll. Hier ist sein Fitnesscoach, der sich natürlich auch unheimlich freut, dass er so weit geschafft hat. Er ist sogar ins Geschäft eingestiegen, also er durfte in einem Fitnessstudio mitarbeiten als Fitnesscoach. Es war geschafft. Und natürlich, klar, wurde auch eine Fernsehreportage drüber gemacht. Also vorher eben diese 650 Pfund und natürlich Jungfrau, klar, er hatte ja auch keine Freunde. Und die hieß dann, the wait is over, also das Gewicht ist vorbei. Das wäre jetzt schön, aber Sie wissen schon, ne, so extremes Abnehmen lässt ein Loch im Gehirn. Und das ist leider bei David nicht anders als bei allen anderen. Das heißt, ein Jahr später, 2010, hatte er schon wieder über 200 Kilo, 2012 schon wieder 250 Kilo. Also es ist nicht einfach und ich finde es ganz toll, dass der David das so öffentlich macht. Also der hat eine offene Facebook-Seite, er hat dann drüber geschrieben, ne, Person des offenen öffentlichen Interesses, da kann man wirklich reingucken. Und dann wurde natürlich auch mal wieder eine Fernsehserie über ihn gemacht und wurde gefragt, was ist denn passiert, warum? Ne? Es war doch alles so toll. Und dann hat er eben so schön gesagt, I wasn't doing too well, also mir ging es überhaupt nicht gut. Ich sah zwar toll aus, ja, das habe ich auch gemerkt, aber innen drin war ich ein völliges Chaos. Also er ist einfach nicht damit klargekommen, dass er jetzt eben diese Befriedigung durch das Essen nicht mehr hatte. Und er hat dann wirklich zum Alkohol gegriffen, er hat zu härteren Drogen gegriffen, um dieses Loch irgendwie zu füllen, hat aber dann natürlich gemerkt, das ist auch nicht besser und ist dann doch wieder eben zum Essen zurückgekommen und Sie haben das Resultat gesehen. So, jetzt könnte ich Sie entlassen, Sie wären alle sehr traurig. Das will ich natürlich auf keinen Fall bei Ihrer Vorlesung. Ich will ja eigentlich, dass das ein guter Abschluss ist. Und der David ist ein positives Beispiel. Ja? Sie wissen, er hat es nicht geschafft mit dem Abnehmen. Okay, aber in dieser Zeit, die er sich da eben abgemüht hat, hat er eine Freundin gefunden, hat er andere Freunde gefunden. Er hat jetzt geheiratet, gerade seine Freundin. Er hat einen Job, er hat eine Familie. Er hat Spaß am Leben und ist quasi ein sinnvoller Bestandteil dieser Welt. Also obwohl er fast genauso dick ist wie vorher, ne, würden Sie diesen David wahrscheinlich nicht wiedererkennen, wenn Sie vorher das Bild gesehen hätten. Also es ist möglich, glücklich zu sein, aber eben nicht immer so, wie wir sozusagen uns das vorstellen, wie jemand glücklich zu sein hat. Ne. Das ist es nicht, sondern es gibt eben auch noch andere Möglichkeiten und die hat der David gefunden. Also er braucht jetzt nicht nur noch das Essen, um glücklich zu sein. Er hat eben seine Frau, auf die er sich jeden Abend freut. Er hat Arbeitskollegen, mit denen er was zusammen macht. Er geht in Urlaub. Also es ist eine positive Geschichte. Ja, nur man muss es eben auch verstehen, dass es nicht immer nur sozusagen das Schönheitsideal ist, was einen glücklich macht. Okay, und ich hoffe, Sie sind jetzt wieder guter Laune und bleiben Sie glücklich und danke, dass Sie mir zugehört haben.